Hi zusammen, hier ist wieder euer Mast.
Und euer Sir.
Wir sind die Inside Boys.
Alles klar.
sag mal Sir, was war so ein Traum, den du hast oder gehabt hast, den du dir in der letzten Zeit erfüllt hast?
Ja, das ist, ich weiß nicht, ob ich es schon aussprechen darf, nicht, dass da dann doch noch was schief geht, aber wir haben ein Haus gefunden. Das war schon ein Traum, auch wenn wir den jetzt nicht mit voller Intensität verfolgt haben, aber immer mal wieder geschaut haben. Ja, und den Traum, die Unterschrift ist noch nicht drunter, aber den konnten wir uns jetzt sehr, sehr wahrscheinlich erfüllen.
Genau. Das wird schon klappen, auf jeden Fall.
Danke. Wenn und du so, das sagst,
ansonsten. So wie du dich gefreut hast an dem Tag, als du die Nachricht bekommen hast, nehme ich dir auch ab, dass es wirklich ein Traum war.
Ja, es war ganz witzig, weil wir ja hier an einem Freitag zusammensaßen und ich gerade berichtet hatte, dass wir uns ein Haus angeschaut haben oder in einer engeren Auswahl stehen, kam in dem Moment der Anruf und ich bin dann rausgegangen und dachte eher, okay, wird wohl eine Absage sein, weil wir uns eigentlich verabredet hatten, am Wochenende voneinander zu hören. Ja, und dann kam ich gefühlt 3 Minuten später wieder und hatte dann doch Updates zu meiner Eingangsgeschichte. War ganz schön für einen Freitag, ja, gibt es schlechtere Nachrichten.
War auch ein sonniger Freitag, so passte alles. Ja, auf jeden Fall. Danke, Sir.
Gern geschehen, Mast.
Genau, und unser heutiger Gast, da können wir auch die Frage stellen, welchen Traum er sich zuletzt erfüllt hat. Werden wir auch, haben wir auch. Und was er darauf geantwortet hat, das könnt ihr euch jetzt gleich selber anhören.
Das wird aber nicht die einzige Frage bleiben, die wir ihm stellen.
Nö, da kommen noch ein paar andere.
Alles klar. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Hören. Viel Spaß,
tschüss. Inside, der Podcast der Leue und Nil-Gruppe. Ja, hi Julia, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hattest eine gute Anreise aus Hamburg.
Ja, ich bin gestern Abend schon gefahren und ging alles einwandfrei.
Sehr schön.
Moin auch von meiner Seite.
Ja, moin moin.
Schön, dass du dabei bist.
Vielen Dank. Ja, danke für die Einladung, ich freue mich.
Ja, genau. Für diejenigen, die Julia noch nicht kennen, du bist seit wann jetzt Leiter Niederlassung Hamburg?
1.12.24.
Genau, aber du bist zwar neu, aber nicht wirklich neu. Du
warst schon mal nicht ganz neu, also wie so ein junger Gebrauchtwagen. Ich war schon mal da, knappe 3 Jahre. Ich habe in Corona angefangen, Mai 2020, glaube ich, und war bis zum bis Ende 23 war ich da.
Okay, also gilt für dich ein Wort, was hier in Dortmund beim BVB nicht so gerne, oder was man nicht so gerne hört, Stallgeruch.
Ne? Ja, genau, Stallgeruch. Ein bisschen Stallgeruch habe ich, ja, das ist so. Aber den habe ich auch gerne und das habe ich auch nie einen Hehl draus gemacht, dass ich sehr gerne hier gearbeitet habe und dass ich auch nicht gegangen bin, weil es mir nicht gefallen hat. Ich habe das Unternehmen und die Personen in dem Unternehmen immer sehr geschätzt und deswegen war die Tür auch auf oder hat sich wieder geöffnet und so bin ich jetzt wieder da.
Sehr schön. Und nur deshalb können wir jetzt auch mit dir über deinen beruflichen Werdegang sprechen. Der berufliche Plausch. Starten wir einfach mal mit der Schulzeit. Wie war so dein schulischer Werdegang, Julian?
Ja, da muss ich erstmal, glaube ich, ein Stück trinken. Weil mein schulischer Werdegang, also ich würde sagen, ich habe zumindest Erfahrung mit eigentlich allen Schulsystemen. Also ich war kein besonders strebsamer Schüler, ich war auch kein guter Schüler. Ich habe es mir auch selber manchmal ein bisschen schwer damit gemacht, weil ich Autoritäten und insbesondere die Lehrer nicht so richtig ernst genommen habe, was ich rückblickend wahrscheinlich auch anders machen würde. Aber ich bin ganz normal zur Grundschule gegangen, hatte dann gerade so die Weiterempfehlung fürs Gymnasium. Da haben meine Eltern entschieden, okay, dann geht er erstmal auf eine Gesamtschule. Dann war ich 2 Jahre auf einer Gesamtschule, bin dann aufs Gymnasium gewechselt. Dort habe ich dann festgestellt, dass wir mit dem Stoff schon 3/4 Jahr weiter waren. Dann habe ich erstmal eine Klasse freiwillig wiederholt. Ja, na, ich bin sitzen geblieben, gehört auch mit zur Wahrheit. Da war ich 2 Jahre, da bin ich nochmal auf ein anderes Gymnasium gewechselt. Auch da hat es dann nicht so richtig gereicht. Dann bin ich auf die Realschule, habe meinen Realschulabschluss gemacht. Der hat auch gerade so gereicht, dass ich dann aufs Wirtschaftsgymnasium gehen konnte, mit dem Ziel, mein Fachabi zu machen. Dann hat es sich aber für mich tatsächlich ein bisschen verändert, weil das Wirtschaftsgymnasium sehr praxisnah war. Ich hatte Lehrer, die selber auch gearbeitet haben, aus der Wirtschaft kamen. Ich hatte auf einmal BWL, VWL und habe auf einmal gemerkt, dass diese Inhalte total Spaß machen. Und habe mich dann, das hat sich auch auf andere Fächer übertragen, hatte wirklich super Lehrer, dass mir das war die schönste Schulzeit, muss ich sagen. Also die 11., 12., 13., für viele ja, glaube ich, irgendwie nicht so schön, aber mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Und damit war das Abi auf einmal gut, oder ich habe überhaupt ein Abi gemacht, das war nachher gut. Damit hatte ich die Chance sozusagen dann auch dieses duale Studium bei Lampe und Schwarze zu machen. Also ich hatte, vielleicht überspringe ich gleich die Frage oder du stoppst mich, wenn ich zu viel erzähle, aber
ja, alles von beiden.
Perfekt. Ich hatte
die beiden auf richtigen aufeinander.
Ich hatte in meiner Schulzeit einmal ein Praktikum gemacht, leider nur einmal, weil ich durch die Schulwechsel das irgendwie immer verpasst hatte, und bin beim Praktikum bei Lampe und Schwarze in Hamburg gelandet. Heute Nordwestassekuranz, und habe da 2 Wochen ein Schulpraktikum gemacht und es hat mir total viel Spaß gemacht, habe gedacht, och, das ist etwas, was ich mir gut vorstellen könnte, und habe mich da auf eine Ausbildung beworben. Und das angesprochene gute Abi führte dann dazu, dass man mir gesagt hat, wir bieten auch ein duales Studium an, bewirb dich doch aufs duale Studium. Ich dachte, na gut, kann ja auch nicht schaden. Und dann habe ich mich da beworben, und habe dann überraschenderweise für mich auch die Zusage bekommen und dann ging es für mich zum 1. Oktober 2014 nach Bremen, zum dualen Studium zu Lampe und Schwarze.
War das dann auch wirklich das einzige Pferdchen quasi, auf das du gesetzt hast? Oder
ja.
Also warst du so von der Wirtschaft und dann auch so angefixt, dass das klar war für dich? Oder gab es auch andere Alternativen?
Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen Bequemlichkeit gewesen, bin ich auch, glaube ich, ganz offen. Also ich habe gedacht, damals, das war noch die Zeit, in der Schule nicht so richtig gut war. Ich dachte, naja, okay, wenn die mich schon kennen und die mir einen Ausbildungsplatz anbieten, dann ist das schon mal deutlich mehr, als ich gedacht hätte, ja. Und als dann die Möglichkeit mit dem dualen Studium kam, ich sagte, okay, probierst es. Wenn nicht, kannst du immer noch die Ausbildung machen. So, also ich hatte mich eigentlich mental auf die Ausbildung eingestellt. Für mich war klar Bremen. Ich will einmal raus von zu Hause, einmal in eine andere Stadt, vielleicht auch nicht super weit weg. Hatte damals noch das Glück, dass ich mit meinem besten Freund zusammen nach Bremen gegangen bin. Der hat da seine Pilotenausbildung gemacht. Und deswegen stand das eigentlich im Vordergrund. Okay, Bremen und Ausbildung und dann hast du was in der Tasche, womit du irgendwie was anfangen kannst. Und das duale Studium war dann eigentlich so ein bisschen die Kirsche obendrauf. Also das war nie der Plan. Also das überhaupt, also ich glaube, wenn man meine Lehrer aus der 9. und 10. Klasse fragt, ob ich jemals akademischen Abschluss machen würde, dann hätten die sich wahrscheinlich vor Lachen nicht eingekriegt. Ja. Also.
Gut, zeigt halt wieder, wenn man einen Sinn oder auch Spaß an einer Sache hat, dass man in der Sache dann auch meistens gut werden kann, ne? Oder einfach dann Veranlagung mitbringen, sich auch dahinter zu klemmen. Ne? Ich glaube, das trifft ja auf alle zu, außer die sind jetzt irgendwie so gesegnet mit irgendwie Überbegabung, aber ja, das merken wir ja selber, wenn wir für eine Sache brennen oder einen Sinn zumindest erkennen, dass man dann auch Zeit investiert, ne? Und wenn man das halt nicht erkennt, dann mogelt man sich irgendwie durch, dann macht es auch keinen Spaß, dann wird es zäh und umso schöner, wenn man dann irgendwann merkt und bei dir ja dann in der 11., 12. trotzdem noch relativ früh, manche sind ja heute noch so nach dem Abi, war ich genauso, ja, keine Ahnung, bewirbt sich irgendwie querfeldein, ne? Und mal gucken, wer anbeißt und da gehst dann halt einfach einen Weg. Deswegen war es ja zumindest schon mal dir relativ sicher, dass du dann von der Wirtschaft so gepackt warst irgendwo, ne?
Ja, das hatte mich irgendwie so, dass das Wirtschaftsgymnasium hatte mir das gezeigt, ja, diese Zusammenhänge und Zahlen und VWL fand ich total spannend und da war für mich klar, dass ich irgendwas mit Wirtschaft machen will. Mit Versicherung hatte ich bis auf dieses Praktikum eigentlich keine Berührungspunkte. Das war dann tatsächlich ein bisschen Zufall. Aber mir hat es halt gezeigt, es steht und fällt auch einfach mit den Lehrern, die du hast. Ne?
Also, ob die sich begeistern, mitnehmen oder nicht. Ne?
Also und das, glaube ich, überträgt sich auf alles, wenn du jemanden hast, der dir etwas beibringen will, der von der Sache überzeugt ist, der das lebt, der da authentisch ist, das macht wahnsinnig viel aus.
Ne? Im Prinzip ist der Lehrer oder Lehrerin ja auch in dem Moment deine Führungskraft.
Genau.
Und das kannst du ja auf dem Unternehmen übermünzen, wenn du eine Vorgesetzte, einen Vorgesetzten hast, wo du sagst, boah, da kommt so gar keine Begeisterung rüber, die kann mich überhaupt nicht packen für ein Thema oder für den Job, dann haben wir das gleiche Thema da auch, ne? Wie war denn dein duales Studium denn da? Lief alles wie am Schnürchen oder?
Ja, also eine Anekdote, die ich glaube ich auch schon häufiger zum Besten gegeben habe. Also sinnbildlich für dieses Studium war mein erster Tag. In Berlin war das duale Studium. Also ich habe in Bremen eine Ausbildung gemacht und die Praxisphase war an der HWR in Berlin, Hochschule für Wirtschaft und Recht. Und der erste Tag ging mit einer Einführungsveranstaltung los, wo der Studiengangsleiter dann gesagt hat, all in all, wie viel Zeit man investieren muss, privat, neben der Anwesenheit in der Uni, damit man hier überhaupt eine Möglichkeit hat, irgendwie zurechtzukommen. Das habe ich immer gedacht, naja, übertreibt mit Sicherheit. Und dann hieß es, dass ungefähr 50% derjenigen, die jetzt hier starten, nachher mit dem Abschluss durch die Tür gehen. Da habe ich so ein bisschen nach links und rechts geguckt und habe gedacht, die Wahrscheinlichkeit, dass einer von den beiden links und rechts das hier nicht packt, die ist deutlich geringer, also werde ich das wahrscheinlich sein. So pessimistisch bin ich an die Sache rangegangen und dann ging es noch weiter. Wir hatten dann nachmittags Mathe-Vorbereitungskurs und ich hatte Mathe, mündliches Abi, hatte ich 11 Punkte und ich dachte, Mathe bin ich eigentlich ganz gut gewappnet, ne? Das kriege ich schon hin. Und dann ging es los mit dem Vorbereitungskurs und dann fing sie an, ich kann gar nicht mehr sagen, was die Inhalte waren, aber für mich waren es böhmische Dörfer und ich habe dann noch irgendwie so ein bisschen überbordend gesagt, die hat sich hier im Kurs vertan, ne? Die ist bestimmt im falschen Raum gelandet.
Klingt nach Römer 1 oder so.
Ja, genau. Und der Kollege links neben mir kam aus München, der hatte seine Schulhefte dabei. Der Kollege rechts kam aus Hannover, der hatte auch seine Schulhefte dabei und sagte, nee, das hatten wir hier in der 11. Klasse. Und ich gesagt, okay, das hatten wir nicht. Naja, vielleicht ist das ein Einzelfall, ne? Dann die nächste Abteilung, damit komme ich bestimmt besser zurecht, dann hatten wir das auch. Naja, es ging so weiter, ne? Es kamen immer mehr neue Themen und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Irgendwie, bin auch zur Schule gegangen. Aber dann hatte ich noch eine andere Kollegin, die kam aus Berlin, die hatte das gleiche Problem. Also der erste Tag eigentlich geprägt mit, das wird hier nicht hinhauen, ne? Also weiß ich noch wie heute, dann habe ich in meiner kleinen Einzimmerwohnung in Berlin dann abends den Tränen nahe meinen Vater angerufen und habe gesagt, ich werde das hier nicht schaffen, ne? Also ich werde die Leute bei Labo und Schwarze enttäuschen, ich bekomme das nicht hin, muss wieder zurück nach Hause und ich finde das alles ganz furchtbar, das wird alles nichts, ne? Und mein Vater hat gesagt, entspann dich erstmal, du hast ja jetzt 12 Wochen Zeit, nimm das erstmal mit und dann suchst du dir ein paar Leute, mit denen du lernst und dann kriegst du das schon irgendwie geschaukelt. Da habe ich gesagt, ich habe ja nichts zu verlieren, ne? Also ziehst das jetzt irgendwie durch und hatte dann auch tolle Kommilitonen gefunden, die mich da irgendwie mitgezogen haben und am Ende stand Mathe 4-0, 4 gewinnt und das war für mich eigentlich mit das größte Erfolgserlebnis. Danach gab es auch noch ein paar Arbeiten, die ein bisschen besser waren, aber Mathe 4-0 war eigentlich so ein bisschen mein Highlight und beschreibt eben auch das, dass man selber von sich manchmal gar nicht denkt, dass es irgendwie geht, bis man irgendwie, das klingt immer so doof, aber dann machst du es, und dann willst du es schaffen und dann kriegst du es auch irgendwie geregelt. Ne? Ja. Also, das war für mich schon mehr als, das läuft alles so durch, das kann ich so sagen.
Aber es ist ja auch eine total wichtige Erfahrung, ne? Auch so für die weitere Entwicklung, wenn man dann selber so sieht, erst ist die Einschätzung, die Selbstreflexion, ich pack das nicht und dann merkst du aber hinterher, was du doch dann auch alles kannst, wenn du dann eben auch was investierst. Ne? Zu Lampe und Schwarze, wie groß waren die zu der Zeit? Weil der Name sagt mir was, aber ich habe keine Vorstellung davon, wie groß die zu der Zeit waren.
Ich meine, die waren damals knappe 350 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stark. Also es war schon ein namhafter Makler, inklusive Assekurateur, stark marine-lastig, auch stark warenlastig. Und da bin ich auch durch alle Abteilungen einmal durchgelaufen. Also es hat mir auch wirklich Spaß gemacht, war eine super Ausbildung dort.
Okay, bist du denn dann von Lampe und Schwarze oder beziehungsweise dann, wie hießen, heißt jetzt Nordwest?
Lampe und Schwarze.
Und dann Nordwest?
Genau, dann, das war glaube ich ein Tick vorher, das war noch, oder sind auch bis heute, gut, gesellschaftsrechtlich bin ich da jetzt nicht so ganz sicher, aber sind auf jeden Fall zwei Marken. Nordwest Assekuranz, ja viel im erneuerbaren Energienbereich unterwegs. Und da haben wir dann in Personalunion in der Vollindustrieabteilung sowohl für NWA als auch für Lampe gearbeitet. Ob das heute so noch so ist, kann ich gar nicht sagen. Genau, aber es war da, wo ich das Praktikum gemacht habe, das war früher der Standort Lampe und Schwarze Hamburg, der wurde dann irgendwann umfirmiert in Nordwestassekuranz Hamburg. Also da ist es jetzt 100%ig NWA und ich war dann nach meiner Ausbildung ich bin in der letzten Abteilung, in der ich war, dann auch sozusagen sitzen geblieben und war dann Sachbearbeiter in Feuerindustrie.
Wie ging es dann für dich weiter, so die nächsten Steps Richtung irgendwann dann erste Mal bei uns?
Ja, dann war Sachbearbeiter Feuerindustrie und ich war schon immer sehr ungeduldig. Ja, das zieht sich schon sehr durch mein Leben durch, mal positiv, mal negativ. Aber ich wollte raus. Ich wollte nicht nur am Schreibtisch sitzen, sondern ich wollte mit den Kunden, ich wollte in die Kundenbetreuung, habe das auch häufig signalisiert und ich wollte auch wieder zurück nach Hamburg. Für mich war das Kapitel Bremen war spannend, aber es war für mich klar, ich will irgendwann wieder zurück nach Hamburg. Und ich hatte natürlich auf die Perspektive mit dem Hamburger Büro auch so ein bisschen gehofft, aber das hat sich für mich nicht schnell genug eingestellt, so dass ich gesagt habe, okay, ich gucke mich ein bisschen um. Dann habe ich mit 1, 2, 3 größeren Maklern gesprochen, was mich alles nicht so richtig überzeugt hat in Hamburg. Und dann kam damals mein Onkel auf mich zu. Mein Onkel ist auch selbstständig, hat einen kleinen Versicherungsmakler in der Nähe von Hamburg, spezialisiert auf Juweliere und Goldschmiede. Und damals ist seine Nummer 2 sozusagen in Rente gegangen. Und dann sagte er, du, das war nie der Plan. Ja. Ich hatte auch mit ihm eigentlich wenig berufliche Überschneidungspunkte vorher. Wir haben selten über das Thema Versicherung gesprochen. Aber als das dann aufkam, mit der Perspektive, dieses Unternehmen vielleicht irgendwann mal zu übernehmen, war das für mich spannend. Und ich hatte gleich Verantwortung, ich sollte gleich raus, ich sollte gleich in die Firmenkundenbetreuung und auch in die Akquise. Und dann habe ich gesagt, okay, dann probiere ich das aus, dann mache ich das. Und da war ich knappe 6 Jahre. Und die letzten beiden Jahre war ich dort auch Geschäftsführer. Und dann sage ich mal politisch neutral, hat sich das für beide Seiten nicht in die gleiche Richtung entwickelt. Wir hatten unterschiedliche Vorstellungen, wie es mal so weitergehen sollte. Und dann hat ein Personalberater, zu dem ich heute noch engen Kontakt habe, mir den väterlichen Hinweis gegeben, hat gesagt, Herr Friedrich, seien Sie mir nicht böse, aber Sie müssen da raus, holen Sie sich was Neues. Oder ich suche Ihnen was Neues. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, das will ich mir auf jeden Fall anhören. Und dann kam er mit relativ zeitig mit Lionel Hamburg um die Ecke. Und dann hatte ich mein erstes Gespräch bei Torben in Hamburg.
Mal kurz noch auf die Geschichte eingegangen. Hat das so einen Riss hinterlassen, dass ihr heute auch keinen Kontakt mehr habt?
Ja, leider ja. Also ich habe immer, ich war immer bestrebt, da wo ich gehe, eigentlich im Guten zu gehen. Das hat aus vielen persönlichen als auch geschäftlichen Gründen leider nicht hingehauen. Kann ich leider nicht ändern mehr. Will jetzt auch gar nicht die Schuldfrage ansprechen. Liegt immer ein bisschen auf beiden Seiten mit Sicherheit. Aber es führte leider dazu, dass wir bis heute auch keinen Kontakt mehr haben.
Krass, eine krasse Geschichte.
Ja, leider ja.
Und dann saßt du bei Torben.
Da saß ich bei Torben, hatte ein erstes Gespräch und das war von Anfang an irgendwie gleich sehr sympathisch und ich hatte sofort ein gutes Gefühl und habe auch nicht lange gefackelt. Und Torben ist da ja auch, ihr kennt ihn ja auch sehr, handfest und
findet ihr euch schon irgendwie aus Begegnungen im Vorfeld oder
noch so? Noch nie gesehen vorher.
Okay.
Nee, aber gleich erstes Gespräch und gleich das Gefühl gehabt, ja, das haut irgendwie hin.
Also war es noch nie in Westermoor irgendwo unterwegs?
Nee. Ne? Bis dahin hat es mich nie verschlagen, weil ich auch tatsächlich auf der anderen Seite Hamburg sozusagen außerhalb, also wir wohnen beide ja in Schleswig-Holstein, aber ich glaube, uns trennen ungefähr wahrscheinlich 1,5 Stunden Autofahrt.
Okay.
Also, das war nicht so mein Jagdgebiet, ehrlicherweise.
Hattest du denn eigentlich zu der Zeit, oder bevor du jetzt bei Lionel gelandet bist, durch deine Tätigkeit schon mal irgendwie Berührungspunkte vor zu Lionel, was davon gehört oder sonst irgendwas?
Nee, ich habe tatsächlich bis zu meinem Bewerbungsgespräch beziehungsweise die Anbahnung zu dem Bewerbungsgespräch vorher noch nie von Lionel gehört.
Okay, krass. Ja. Und Wogatzki, der Vorgänger,
auch nicht den Namen? Okay. Auch war komplett unbeschriebenes Blatt für mich.
Okay. Ja, dann bist du als Kundenbetreuer sozusagen dann gestartet, auch eher industrielastig dann,
Industrie? Genau, großes Gewerbe, Industrie. Ich hatte auch in meiner Zeit bei Lamp und Schwarze sowieso Feuerindustrie und danach bei Dr. Witt und Co. So heißt der Makler, der sich um Juweliere kümmert. Das war Juweliere und Valoren war so das eine Standbein und das andere Standbein war klassisch Gewerbe. Ein bisschen größeres Gewerbe dabei und somit hatte ich eigentlich immer schon diese Kundenbetreuung im Gewerbebereich irgendwie anhacken. Und da haben wir alles gemacht, ne? Von Platzierung über Schaden, über Dokumentierung, das ganze Buch. Und von daher war das für mich da nichts Neues.
Weil du gerade sagtest, Thema Ungeduld hat dich immer schon begleitet. War das dann auch der Grund, weil du hattest ja dann die Möglichkeit, Geschäftsführer zu werden, extern, damals der Hauptgrund zu sagen, ich reiß jetzt nochmal weiter?
Ja, ich habe ja sozusagen rein, was auf dem Papier die Position angeht, ja dann als Kundenbetreuer einen Rückschritt gemacht, ganz bewusst in Anführungszeichen, aber ich habe gesehen, dass in der Funktion bei meinem Onkel, wir waren zu dritt, ja, kleiner Laden, dass es für mich da, dass das für mich nicht weitergeht und ich mich auch nicht mehr weiterentwickle so richtig. Und da war für mich irgendwann klar, das ist nicht das, was ich die nächsten 35 Jahre machen möchte. Und dann war, stand für mich fest, ich muss mich verändern, und ich möchte nochmal die große, weite Welt sehen, das internationale Geschäft, die großen Kunden, und ja, das passte dann mit Lionel einfach super gut
dann zu. Aber ich meine dann auch von Lionel weg.
Ach so,
wieder, ja. Ne? Weil du ja dann eine Möglichkeit bekommen hast, dann doch auch wieder Geschäftsführer zu sein. War es dann eher auch wieder so, ich will das jetzt unbedingt, die Geduld, also so ein bisschen getrieben von, ich will das einfach unbedingt jetzt sofort?
Ja, also auch da war und mein erstes Gespräch mit Torben auch sehr offen. Ich habe damals schon gesagt, ich möchte wieder Personalverantwortung und Führungsverantwortung haben. Wohl wissen, dass es an dem Standort Hamburg mit einem Team von 11 Leuten, mit einem Geschäftsführer, der auch noch nicht nah am Rentenalter ist, für mich erstmal wahrscheinlich schwierig wird. So. Und dass es eine gewisse Lernzeit gibt und man sich dann in die Augen gucken muss, wie geht's weiter. Und rückblickend würde ich sagen, ja, es war vielleicht eigentlich ein bisschen zu früh, dass ich gegangen bin, aber die Chance und die Perspektive, die mir angeboten wurde, die war einfach so spannend, dass ich zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht anders konnte, als zu sagen, ich muss das ausprobieren. So, wenn das alles so hinhaut, dann ist das echt super. So, ja. Und auch da, ganz offen, Torben hat sich viel Mühe gegeben, auch auch Dortmund, dass ich irgendwie bleibe, dass man mir eine Perspektive schafft. Und dann war es aber auch da ein ganz offenes Auseinander. Dann hat man auch verstanden, dass ich das ausprobieren will und dass ich das machen will. Und da sind wir eben im Guten auseinandergegangen. So, und für beide Seiten fair.
Umso schneller bist du ja dann auch wieder da. Also so ne, hätten wir das, hättest du die Entscheidung vielleicht 2, 3 Jahre später getroffen, dann wärst du jetzt noch, schon noch nicht wieder hier. Ne?
Also hast du recht, ja. Und vielleicht, wer weiß, was, also vielleicht wäre ich in der gleichen Position, wenn ich auch geblieben wäre. Dass Torben dann nach Dortmund befördert würde, das stand ja damals noch gar nicht im Raum und auch nicht zur Debatte. Von daher, wenn wir das vielleicht beide früher gewusst hätten, wäre ich vielleicht gar nicht weggegangen, mag sein. Aber ja, am Ende bin ich jetzt wieder hier und freue mich, dass das alles dann so gekommen ist. Und ich habe auch da in den 2 Jahren bei der Tochter von GGW ganz viel Erfahrung gesammelt und wieder mein Netzwerk erweitert, andere Risikoträger kennengelernt, ganz anderes Geschäftsfeld, ganz andere Art von Versicherungen auch wieder kennengelernt, andere Leute kennengelernt. Also mich hat das schon auch nochmal deutlich weiterentwickelt, diese 2 Jahre. Ich hatte dann da Personalverantwortung für knapp 20 Leute und ja, habe auch nochmal versicherungstechnisch bei Null angefangen. Also die Tochter, bei der ich da angefangen habe, Novitas, Marktführer im Bereich Veranstaltungsausfallversicherung. So, und dann war ich auf einmal in einem Geschäftsfeld, wo ich gesagt habe, naja, ist ja Versicherung, ne? Haftpflicht, Hausrat, Gebäude, am Ende sind es Versicherungsbedingungen, das ist alles das Gleiche, das kriegen wir schon hin. Aber das war doch nochmal eine ganz andere Form der Versicherung, die ich mich richtig einarbeiten musste, was letztlich aber auch Spaß gemacht hat, weil es einfach neu war, weil es anders war, weil du das Risiko irgendwie auch sehen konntest. Ja, ich konnte dann so auf ein paar Konzerte, auf ein paar Festivals gehen und das war schon auch, waren so Momente dabei, wo du gesagt hast, okay, du bist jetzt hier so ein kleines Zahnrädchen von dieser riesigen Veranstaltung. Das hat schon auch Spaß gemacht. Aber auch da hatte ich schon damals angefangen mit der Perspektive, dass nicht das Nischenmakler, nicht das, was ich mein Leben lang machen möchte. Also ich könnte mir nicht vorstellen, das die nächsten 30 Jahre zu machen. Und so war das auch da von Anfang an eigentlich so besprochen, dass es dann irgendwann mal wieder zurück zur Feuerindustrie beziehungsweise zur Gewerbeindustrie gehen sollte.
Ja. Und dann kam Torben irgendwann und hat gesagt, wir müssen uns nochmal hinsetzen, wir hätten da was.
Ja, Torben und ich sind weiterhin in Kontakt geblieben, weil wir uns wirklich immer sehr, sehr gut verstanden haben. Ich schätze seine ehrliche und offene Art einfach und wir, auch da habe ich nie ein Geheimnis draus gemacht, diese 3 Jahre bei Loyal knapp, das war für mich meine schönste Arbeitszeit. Also ich habe nie mehr Spaß bei der Arbeit gehabt als in diesen 3 Jahren. Natürlich auch geprägt durch einen Vorgesetzten, der mir sehr viel Vertrauensvorschuss gegeben hat. Und hat bei mir ja auch viel freigesetzt. Ich bin dann auf einmal, habe dann wieder mehr Sport gemacht, ich bin laufen gegangen, ich habe 2 Studiengänge noch belegt. All das konnte ich nur machen, weil dieser Job mich so ausgefüllt hat, mir so viel Spaß gemacht hat. Meine Frau hat immer gesagt, du bist total bescheuert, dass du wirklich, das klingt auch ein bisschen doof, aber dass du Montag morgens gerne zur Arbeit fährst, sodass du da richtig Bock drauf hast, wieder ins Büro zu fahren, weil es nett ist, weil die Arbeit mit den Kunden Spaß macht und weil du einen Vorgesetzten hattest, der dir alle Möglichkeiten sozusagen gegeben hat, dich weiterzuentwickeln, Erfahrung zu sammeln, aber auch selbstständig Entscheidungen zu treffen. Also das war, ja, und alleine, weil ich geprägt von dieser Dankbarkeit, dass ich diese Erfahrung so sammeln durfte, sind wir immer in Kontakt geblieben, haben uns auch privat gut verstanden und sind auch so mal Mittagessen gegangen, ohne dass es jetzt irgendwie konkrete Absichten gab, dass ich irgendwie zurückkomme oder gar ihn zu GGW zu überreden. Ja. Aber dann kam er irgendwann um die Ecke und sagte, Julian, hier ergibt sich vielleicht eine Perspektive, über mit der möchte ich gerne mal mit dir sprechen. Ja, und dann haben wir uns in einem Hotel in Hamburg getroffen, haben so einen kleinen Nachmittagsworkshop gemacht und sind mal so die Herausforderungen und die Aufgaben durchgegangen, die auch so auf mich zukommen könnten. Ja, und dann hat es bei mir wieder so ein bisschen gelodert, ne? Ich sag, boah, also, wie ich gerade gesagt hatte, ne, die schönste Arbeitszeit, die ich irgendwie so hatte, Hamburger Team, wieder Verantwortung, wieder Gewerbeindustrie, das, was dir Spaß macht, das, was du gut kannst. Ja, dann bin ich damit erstmal wieder nach Hause gefahren, habe dann mit meiner Frau drüber gesprochen, habe gesagt, du, das muss ich mir jetzt hier schon überlegen, ne? Das klingt schon wirklich richtig spannend.
Da kommen, glaube ich, auch später nochmal zu, aber ich überlege gerade, weil deine Frau, weil du die jetzt gerade offen ansprichst, beeinflusst die auch schon deine Entscheidung oder sagst du so beruflich, hast du dann schon das Gefühl, das will ich und das will ich nicht?
Also ich habe, klar habe ich das, habe ich im Kopf, was ich möchte und was ich nicht möchte, aber ich bespreche das alles mit meiner Frau, weil ich auch da, ich bin auch so der Typ, der sehr offen für andere Meinungen ist und auch, ich glaube, auch kritikfähig ist, ja, auch wenn man das immer schwer über sich selber sagen kann.
Ist sie dann auch so ein Pol für dich, mal zu bremsen, da wo sie vielleicht denkt, da ja, verzettelt er sich jetzt gerade oder, ne, weil man ja auch schnell euphorisiert ist. Also ich kenne das von mir so, dass man da auch mal dankbar ist, wenn man dann so ein bisschen, was heißt gebremst, ist jetzt das falsche Wort, aber mal so überlegt das nochmal.
Ja, die wäscht mir schon regelmäßig mal den Kopf. Ne? Ja. Also es ist, wir haben schon eine klassische Beziehung auf Augenhöhe und sie ist auch jemand, die ganz klar sagt, was sie denkt, ja, und auch nicht dreimal darüber nachdenkt und mir dann auch zu verstehen gibt, so funktioniert das nicht. Ja. Ne? Und darüber bin ich sehr dankbar und froh, da schätze ich sehr an ihr und ja.
Wenn nicht in der Ehe, wo dann, ne?
Also. Ja, so sieht's aus, aber es ist, ich finde es immer seltener geworden, dass die Leute wirklich ehrlich miteinander umgehen, auch wenn es mal ein bisschen hakelig wird und auch wenn man weiß, dass, wenn man das jetzt anspricht, dass es vielleicht ein unangenehmes Gespräch wird, aber das gehört sowohl im Job als auch in der Beziehung irgendwie dazu.
Ja,
ne?
Ja, cool, dann hat das aber alles geklappt und jetzt bist du wieder da und da haben wir natürlich auch einige Fragen auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie Hamburg überhaupt so gestaltet ist, also so, wie ist die Mitarbeiterstruktur, was macht Hamburg konkret, ne? Mit welchen Fachabteilungen arbeitet ihr enorm viel zusammen, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen abholen.
Also wir hatten tatsächlich in Hamburg, das ist auch kein Geheimnis, die letzten 3-4 Jahre eine relativ hohe Fluktuation. Wir haben jetzt auch zum 1.1. Eine Kollegin verloren und noch jetzt zum 1.5. Haben aber zum 1.4. jetzt gerade 2 neue Kollegen dazu bekommen und zum 1.5. startet noch ein dritter. Das heißt, meine Hauptaufgabe, die ich so für mich festgestellt habe, war erstmal Teambuilding und wieder ein schlagkräftiges Hamburger Team auf die Beine zu stellen, was hoffentlich dann auch lange so in dieser Konstellation zusammenbleibt. Wir sind jetzt mittlerweile, ich glaube, zu 11 oder zu 12, müsste ich nochmal genauer durchzählen, und in Altersstruktur gemischt, ja, von, ich glaube, Jahrgang 2000 bis Jahrgang 60 ist alles vertreten. Mittlerweile mit den Kollegen, die jetzt zum 1.4., 1.5. anfangen, verjüngen wir uns ein bisschen. Pepe kommt von der Hiscox, der ist Jahrgang, oh, jetzt darf ich nicht lügen, 95, glaube ich. Das gucken wir vorher lieber nochmal nach. Ja. Und der Torben mit H, der anfängt zum 1.5., der ist Jahrgang 87 und ich glaube, damit haben wir den Schnitt wieder ein bisschen runtergezogen. Aber der Ingo hat auch zum 1.4. angefangen, der ist 55. Also ich finde immer wichtig ist, dass alles vertreten ist. Ob Frau, ob Mann, ob jung, ob alt. Der Mix macht's nachher, ja, weil du einfach unterschiedliche Ansichten und unterschiedliche Meinungen dann auch bekommst. Aber es ist jetzt wichtig, dass wir da als Team zusammenrücken und ja, das ist so meine Aufgabe jetzt im Großen und Ganzen, dass wir wieder ein schlagkräftiges Hamburger Team werden.
Sind das denn eigentlich jetzt, also diese neuen Kolleginnen und Kollegen, sind das jetzt eigentlich dann klassische Bewerbung gewesen oder hast du da auch die Möglichkeit gehabt, über dein Netzwerk da jetzt Kontakte zu knüpfen?
Also das, diese drei Neueinstellungen spiegeln eigentlich so genau diese Bandbreite wieder. Also Pepe kenne ich schon ganz lange, mit dem habe ich schon vor 15 Jahren zusammen Hockey gespielt, waren immer im Austausch, war auch irgendwie ganz zufällig, ja, war dann bei der Hiscocks, dann zum 1.1. ist er zu Stoic gegangen. Und dann hat er mich gefragt, ob wir nicht mal einen Termin zusammen machen können. Ich bin davon ausgegangen, dass er mir was über Cyberversicherung erzählen möchte. Und er sagte, nee, er hätte da schon wieder gekündigt. Und da habe ich gesagt, ja, okay, also so gute, ausgebildete, junge Leute wie dich, ja, die suchen wir ja alle. Kannst du dir nicht vorstellen, zu Loyonnais zu kommen? Weil er auch mit den Kollegen, mit Rüdiger, mit Danilo vorher schon zusammengearbeitet hat und auch Loyonnais sehr schätzt. Ja, und da kam dann eins zum anderen und hatten beide, glaube ich, dann das gleiche Interesse. Und dann hat das total gut geklappt. Und der Ingo, der hat sich bei Thomas Wendker gemeldet und sagte, hier Thomas, kenne uns auch schon so lange und ich bin nicht mehr so richtig glücklich da, wo ich gerade bin, und ich finde, Loyonnais ist immer noch so ein toller Arbeitgeber, so ein toller Industrieversicherungsmakler, einer der wenigen, der noch so in sich ruht, ja, und nicht irgendwie großen Wirbel nach draußen irgendwie verursacht, sondern einfach sich auf seine Stärken konzentriert und es einfach weitermacht. Und ja, das hatte Thomas mir dann rübergegeben und dann habe ich mich relativ schnell mit Ingo irgendwie zusammengesetzt. Und ja, auch da passte das genau. Manchmal soll das ja so sein. Und der dritte kommt tatsächlich klassisch über einen Headhunter. So, der wurde mir vorgeschlagen von dem und das erste Gespräch war dann auch gleich so offen und positiv, dass ich, das darf man ja jetzt gar nicht so sagen, nicht, dass er da irgendwie gleich gepinselt wird, aber ich habe gesagt, den will ich haben, ja, der bringt auch so die Fachlichkeit und die menschliche Perspektive mit, die super gut ins Team passt und die so fachlich uns an Stellen ergänzt, die wir total gut gebrauchen können. Da habe ich gedacht, wenn das mit den dreien klappen würde, dann wären wir echt gut aufgestellt. Klar haben wir jetzt die riesige Aufgabe, ein kleines Team, ne, diese drei Neuen jetzt einzuarbeiten, nehmen uns dafür auch viel Zeit und da bin ich den Kollegen und Kolleginnen in Hamburg echt dankbar, dass die da so mitziehen und die neuen Kollegen so unterstützen, dass sie den bestmöglichen Start da haben. Ne? Und auch Simon, bei dir genauso, dass das alles so kurzfristig dann klappt, dass die dann technisch ausgestattet werden. Ich meine, bei Ingo war es, glaube ich, da hat der Betriebsrat, glaube ich, Ende März zugestimmt und zum 1.4. hat er angefangen, ne? Dass wir das alles technisch und organisatorisch noch so schnell auf die Beine stellen konnten. Das geht eben nur bei so einem inhabergeführten Unternehmen wie Loy.
Aber du weißt ja, einen kurzen Knoten im Kopf hatte ich bei bei Pepe Schön.
Ja, da bin ich auch nicht ganz unschuldig. Ne? Also Pepe hat geheiratet und hat, glaube ich, vor 2 Jahren den Namen seiner Frau angenommen und für mich ist immer noch Pepe Emde gewesen. Dann bin ich, das muss ich auch erstmal rauskriegen, da habe ich dich auch ordentlich verwirrt. Also ja, aber letztendlich haben wir das ja alles gut aufs Gleis gekriegt.
Auf jeden Fall. Nee, nur das werde ich, glaube ich, nicht aus dem Kopf kriegen. Immer wenn ich Pepe oder wenn ich ihn mal sehe, muss ich überlegen, wie heißt er denn nun? Weil Pepe heißt ja auch nicht Pepe, sondern Per Jakob. Hey Jakob, ja, sorry, das kam schon im Betreff so dazu, wo ich dachte, welchen Pepe meint er denn jetzt? Dann hieß er PPM. PPM, also war der Vorname und der Nachname eigentlich nicht Existenz, aber.
Stimmt, genau, im Betreff stand PPM und ich habe gesagt, Per Jakob Schön möchte hier anfangen.
Ja, gut, okay. Am Ende hat es geklappt. Ne? Ja, genau.
Aber ich merke, ich kriege auch schon Kopfschmerzen.
Ja, das ist auch so eine Hockey-Eigenart, aber das ist beim Fußball wahrscheinlich genauso. Dass du die Leute, wenn du sie schon so lange beim Spitznamen kennst, dass du manchmal drüber nachdenken musst, wie heißen die eigentlich richtig? Ne? Also,
das ist bei mir zum Beispiel selber auch. Loyonnais ist der einzige Ort, wo ich wirklich mit meinem Vornamen gerufen werde. Das war total fremd am Anfang, weil eigentlich mein Rufname ein anderer ist. Also, naja.
Aber den können wir hier ja auch noch einführen, oder nicht?
Ja, können wir machen. Also, wer mich Rudi nennen möchte, kann mich gerne Rudi nennen.
Ja, sehr
also,
gut. Ja, das speichere ich gleich ein.
Julian, was ich mich gerade noch gefragt habe, als du es erwähnt hattest, wie war das eigentlich für dich, als du wieder jetzt durch die Tür kamst in Hamburg? War das so, oh nein, er schon wieder? Oder?
Da musst du vielleicht die Kollegen und Kolleginnen in Hamburg fragen, wie das für dich
war. Wir haben ja einen Leserbrief. Aber wir wollten mal hören, wie deine Einschätzung ist.
Genau, der Net Promoter Score liegt bei 1, ja, nee. Also für mich war es... ja, klingt auch ein bisschen blumig, ne? Aber für mich war es ein bisschen wie nach Hause kommen. So, es fühlte sich total richtig an, wieder da zu sein. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie die Kollegen und Kolleginnen darauf reagieren, dass ich jetzt nicht mehr der Kollege bin, sondern irgendwie der Vorgesetzte. Auch wenn ich mich glaube ich, nicht so wie der klassische Chef-Chef verhalte. Aber das hat Torben ja auch irgendwie mir so vorgemacht. Ja, das heißt, für die ist es jetzt auch, das eigenverantwortliche Arbeiten verändert sich nicht. Ja, jeder ist, hat da seinen eigenen Schreibtisch und ist dafür verantwortlich. Meine Tür steht immer offen. Das war bei Torben damals genauso. Das habe ich ja auch sehr geschätzt. Und ich habe bisher, die letzten 4 Monate, den Eindruck, dass da zumindest keiner meinetwegen das Handtuch geschmissen hat. Also ich habe zwar gesagt, es gibt ein bisschen Fluktuation, mir wurde gesagt, es liege nicht an mir, ja. Ob das stimmt, kann ich nicht beurteilen.
Es liegt nur an mir.
Ja, genau. Ja, das ist kenn ich aus Anbahnung von der weiblichen Seite früher. Ja. Das hätte nichts mit mir zu tun, aber es ist halt trotzdem jetzt so. Ja.
Du hast ja gerade erwähnt, die Motivation, Führungskraft zu sein, die war eigentlich schon immer dann da, auch ab einem gewissen Punkt. Das wolltest du auch wieder machen. Was sind so als Geschäftsführer deine Fokuspunkte? Also jetzt gerade hast du erwähnt, Teambuilding war erstmal so, okay, ich muss erstmal wieder die Stimmung erzeugen, indem es auch Spaß macht zu arbeiten und eine Bindung wahrscheinlich herzustellen, dass man auch auf lange Sicht mal Ruhe wieder reinbekommt. Was sind sonst noch so Fokuspunkte, die du dir als Geschäftsführer für Hamburg jetzt als Vision quasi angemalt hast?
Also ich fühle mich in meiner Position in Hamburg eigentlich so, dass ich... Mein Ziel ist, dass die Kollegen und Kolleginnen in Hamburg das ideale Arbeitsumfeld haben. Also das ist mein Ziel, dass ich denen sozusagen den Rücken frei halte, dass ich die Druckpunkte nach Dortmund kommuniziere, wenn irgendwo mal was nicht funktioniert, dass ich unterstütze, wo ich unterstützen soll. Ich fahre super gerne mit zum Kunden. Also die Arbeit am Kunden ist das, was mir am allermeisten Spaß macht. Und mein Ziel ist, dass die Kollegen und Kolleginnen den Kunden bestmögliche Dienstleistungen sozusagen anbieten können, dass sie frei aufspielen können und alles andere, was kneift, dass man das so gut reduziert wie möglich. So sehe ich eigentlich meine Aufgabe, plus, dass wir den Hamburger Standort noch ein bisschen größer werden lassen. Also Akquise steht auch ganz oben auf meinem Zettel, also wir wollen größer werden. Ich merke, dass das war schon immer so, Leonel hat einfach eine unglaublich große Fachexpertise hier in Dortmund und die wollen wir in Hamburg einfach noch mehr nutzen. Wir wollen damit raus und klares Signal an den Markt geben. Wir sind auch in Hamburg aktiv, ja, und wir sind für das große Gewerbe und insbesondere die inhabergeführten mittelständischen Unternehmen wollen wir der Ansprechpartner Nummer 1 sein und bleiben. Und da sehe ich aktuell große Chancen. Und das ist neben dem Arbeitsumfeld in Hamburg sozusagen meine zweite größte Aufgabe eigentlich.
Und du hast ja gerade erwähnt, dass du zu Dortmund auch einen guten Kontakt aufbauen möchtest oder auch nach wie vor ausbauen wirst. Wie sieht's mit den anderen Tochterfirmen? Guckst du dich da auch um? Wie machen die Zusammenarbeit mit Dortmund? Wie stellst du dich da aus? Also gibt's da auch einen direkten Austausch irgendwie, um da irgendwie die Erfahrung zu sammeln?
Tatsächlich heute haben wir um 14 Uhr einen kleinen Töchter-Call, der soll jetzt auch wieder regelmäßiger passieren. In der Vergangenheit war ich ja nicht Teil dieser Runde, aber der Austausch zwischen den Töchtern, weiß ich auch von Torben, war immer sehr wichtig. Und ich glaube, ja, also heute ist das erste Mal, dass ich mit dabei bin. Und klar, warum soll ich die Fehler machen, die anderen vielleicht vorher schon mal gemacht haben oder auch nicht? Ich bin da angewiesen auf Erfahrung von den Kollegen und Kolleginnen, die es einfach auch schon ein bisschen länger machen und freue mich auf den Austausch. Also ich bin ja jemand, der sich gerne auch ja, Feedback und andere Meinungen irgendwie einholt.
Macht ja auch total Sinn, weil klar, jede Tochterfirma wird ihre eigenen Ziele haben irgendwo, aber unterm Strich sind alle irgendwo auf Dortmund auch ausgerichtet und haben ja die gleichen Reibungspunkte, sage ich jetzt einfach mal, ne? Oder die gleichen Herausforderungen. Und wenn man dann mit einer Sprache das irgendwie auch vorträgt, glaube ich, kann man da auch konstruktiver zusammenarbeiten, bevor dann jeder in Anführungszeichen selber losdackelt und sagt, hier gibt's ein Thema, ne? Wenn es vielleicht alle betrifft. Also
wobei ich sagen muss, also manchmal schwingt das immer so mit, dass wir keinen guten Draht zu Dortmund hätten. Das kann ich nicht so bestätigen. Also zu fast allen Fachabteilungen, ja, es knirscht immer mal, ne? Es menschelt an jeder Stelle manchmal. Häufig ist Kommunikation der große Schlüssel, ja, das ist auch nichts Neues, dass häufig nicht genau das ankommt, was man eigentlich so aussagen wollte mit der E-Mail. Und wenn man sich dann persönlich eben noch nicht in die Augen geguckt hat, dann weiß man auch manchmal gar nicht, wie sollte das ankommen, ne? Und dann gibt's ein bisschen Reibungspunkte, aber im Großen und Ganzen haben wir eine super enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zu den Kollegen und Kolleginnen in Dortmund und das macht in der täglichen Arbeit total Spaß und es wird aus meiner Sicht immer besser, auch wenn es irgendwo mal knirscht, aber letztendlich haben wir das gleiche Ziel, wir wollen den Kunden zufriedenstellen wir sind direkt am Kunden, deswegen kriegen wir es natürlich manchmal ein bisschen mehr ab und forcieren das auch in einer anderen Art und Weise dann bei den Kollegen und Kolleginnen. Es soll aber immer partnerschaftlich und kollegial sein und da müssen wir uns alle Mühe geben, dass es auch so ankommt, dass wir da gemeinsam irgendwie die Probleme irgendwie durch die Tür kriegen.
Ja, weil das Ziel haben alle eigentlich das Gleiche so, ne? Den Kunden zufriedenstellen. Klar, die Fachbereiche, die haben dann ihren Bestand sicherlich, den sie da auch zufriedenstellen wollen. Ihr kommt mit neuen Kunden um die Ecke, die auch betreut werden wollen, ne? Das ist natürlich eine Gemengelage, wo es dann auch mal Reibungen gibt, ne? Aber unterm Strich haben eigentlich alle das gleiche Ziel, um möglichst erfolgreich zu sein, ne? Ich finde übrigens auch klasse, das bekomme ich ja am Rande mit, dass eine neue, relativ neue Kollegin aus Hamburg jetzt auch einen zweitägigen Workshop hier in Dortmund organisiert für die Neuen. Das finde ich, ist ja auch ein positives Zeichen, um einfach zu sagen, wir wollen auch Dortmund mal kennenlernen, ne? Aber nicht nur die Kollegen, auch mal irgendwie so ein bisschen die Atmosphäre hier vor Ort aufsaugen. Das finde ich sehr positiv, weil ich glaube, dadurch wird einfach eine bessere Zusammengefüge irgendwie gefördert, ne? Und dass man nicht denkt, ja, die da oben und die da im Westen irgendwo. Nee, es ist eine Gruppe, ne? Und das finde ich klasse, dass das jetzt so vorangetrieben wird.
Ja, ich glaube, das Ding ist ja nun mal auch, wenn du jetzt diese persönliche Ebene nicht hast und du halt dann eben auch noch per Mail kommunizierst, also komplexe Themen dann zu verschriftlichen, wenn da aber nicht diese persönliche Ebene ist, kann halt auch häufig dann einfach zu Missverständnissen führen, die schaukeln sich dann hoch und dann hast du halt diese Themen, ne? Und deswegen finden wir das ja auch von unserer Seite aus total wichtig, dass viel Austausch da ist, weil es ist alles über die Persönlichkeit. Wir sagen bei den Kunden ja auch mal Nasengeschäft, ja, aber es ist auch bei uns intern genauso.
Klar.
Ne? Also wenn du, je besser du dich kennst und je mehr du die Kontakte auch pflegst gegenseitig, desto besser ist es.
Und die Erfahrung habe ich ja selber gemacht. Also deswegen war das für mich so wichtig. Als ich dann angefangen habe, 2022 dann mal nach Dortmund zu kommen und die Kollegen und Kolleginnen persönlich kennenzulernen, ja, und auch mal gemeinsam ein Bier zu trinken und dann vielleicht auch mal ein bisschen länger noch an der Theke zu sitzen, dann baust du einfach ein ganz anderes, eine ganz andere Beziehung zueinander auf. Ja. Und dann, wie du genau richtig sagst, dann kommt die E-Mail auf einmal richtig an, ne? Dann weißt du, was er damit aussagen will und dass es jetzt nicht darum geht, dass man jetzt hier irgendwie Fingerpointing betreibt und sagt, ja, du bist schuld, sondern nee, wir haben ein Problem, der Kunde hat ein Problem, wir geben das Problem weiter, aber du bist nicht das Problem. Sondern wir wollen das Problem lösen. Und ja, das steht und fällt mit der persönlichen Ebene. Und deswegen ist mir das total wichtig.
Jetzt hattest du gerade mal gesagt, ich versuche das mal in meinen eigenen Worten wiederzugeben, ihr wollt im Raum Hamburg dann der, ja, am liebsten der Partner Nummer 1 für den Mittelstand sein. Ne? Habe ich das so
halbwegs richtig? Ja, klar. Okay.
Da würde mich jetzt mal interessieren, wer sind denn so eigentlich, oder ich sag mal, mit wie viel Konkurrenz habt ihr es da zu tun? Weil Hamburg ist ja jetzt auch kein kleiner Versicherungsstandort, ne?
Ich würde sagen, mit der ganzen Konkurrenz. Also klar, Hamburg ist ein Haifischbecken. Ja, ich glaube, es ist das Ballungsgebiet, was Makler angeht. Großmakler, konsolidierte Makler, also da findest du alles. Und alle sind aus auf die Mittelstandsunternehmen. Ich habe aber den Eindruck, dass die Unternehmen aktuell auf der Suche sind nach anderen, nach Partnern, die langfristige Zusammenarbeit
Konstanz.
Suchen. Genau. Die wollen jemanden haben auf der anderen Seite, der dieses Ruhegefühl auch ausstrahlt, die auch Inhaber geführt sind, die Entscheidungen treffen, nicht weil sie in 2 Jahren irgendwelche Ziele erreichen müssen, sondern die auch in 25 Jahren noch da sind. Ne? Und Unternehmen in Hamburg, die dann auch in nächste Generation weitergegeben werden, die wollen auf der Seite ihrer Partner diese Verlässlichkeit eben auch haben. Und ich glaube, das ist eine große Chance für uns, genau diese Lücke zu besetzen, die aktuell entsteht. Und das spiegelt mir auch aktuell so die Resonanz wider. Und deswegen glaube ich, trotz der Konkurrenz, mit der fachlichen Expertise, die wir hier in Dortmund haben, den persönlichen Ansprechpartnern vor Ort, dass wir genau in diese Kerbe schlagen können.
Cool. Ich habe mir jetzt gerade auch, da ging es nochmal so um deine Geschäftsführertätigkeit, da habe ich mir mal so die Frage gestellt, weil du ja auch Torben da jetzt so ein paar Mal erwähnt hattest, als, also jetzt auch als positive Person, also Person, die dich positiv beeinflusst hat oder auch die Freiheiten gegeben hat, die du vielleicht so vorher nicht so gekannt hast. Gibt es, oder vielleicht auch gehört Torben dazu, Leute, wo du sagst, die haben mich in meiner beruflichen Laufbahn so geprägt, dass ich das jetzt auch mit in meiner Führung, in meiner Art der Führung auch mit einfließen lasse, weil sie für mich da einfach ein Vorbild waren.
Ja, positiv wie negativ. Also ich habe, da werde ich jetzt keinen Namen nennen und auch keine Unternehmen nennen, aber ich habe eben auch Führungskräfte gehabt, bei denen es anders war, ne? Die sehr in diesem Mikromanagement gearbeitet haben, die impulsiv waren, die nicht diese Ruhe ausgestrahlt haben. Und da habe ich einfach gesehen, was das mit einem selbst macht, aber auch mit Kollegen und Kolleginnen macht. Und sowohl im Positiven, was ich bei Torben gesehen habe, aber auch bei anderen Führungskräften, bei den Maklern, bei denen ich gearbeitet habe, da sind ja ganz viele unterschiedliche Personen einfach unterwegs, wo ich gesehen habe, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert. Aber letztendlich muss man seinen eigenen Weg finden. Und das ist für mich ganz wichtig, dass mein Weg auch meiner bleibt, ja, ich lasse mich schon inspirieren und ich lasse mir auch gerne Kritik und Feedback geben, aber mir ist wichtig, authentisch zu bleiben. Ich kann mich nicht verstellen, ich bin nicht der Typ, der irgendwelche politischen Spielchen spielt, der Leute gegenseitig gegeneinander ausspielt, der dem einen das eine sagt, dem anderen das andere, damit die sich dann die Haare kriegen. Da bin ich einfach der falsche Typ für. Und wenn man so jemanden sucht, dann bin ich mir sicher nicht der Richtige. Aber ich glaube, deswegen passe ich auch ganz gut zu Lionel, weil ich genau auf diese Mentalität hier eben auch treffe.
Ja, man muss ja auch sagen, auch diese negativen Erfahrungen sind am Ende dann doch trotzdem auch wichtig für einen. Ne? Also um zu wissen, was man halt, wie man es selber halt nicht machen möchte. Ne? Also ich glaube ja schon, dass jede Erfahrung, die man macht, ob die jetzt positiv ist oder negativ, die bringt einen persönlich trotzdem weiter, wenn man die richtigen Schlüsse rauszieht.
Hundertprozentig. Und ich bin häufig ins kalte Wasser geschmissen worden. Und da habe ich einfach extrem viel gelernt. Da war die Lernkurve sehr steil, auch wenn es teilweise schon ganz schön hart war, mit irgendwie Ende 20 vor dem OLG in Köln gegen einen relativ großen Versicherer verhandeln zu müssen und dann Vergleichsgespräche mit dem Justiziar zu führen. Da hat mich auch keiner darauf vorbereitet. Ne? Aber das waren natürlich so Schlüsselmomente, wo ich dann schon viele Lektionen daraus gelernt habe und die mich sehr geprägt haben. Also auch da kommt häufig so die Frage, würdest du alles nochmal genauso von vorne machen? Auch wenn an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zerbrochenes Geschirr natürlich entstanden ist und es Reibereien gab an anderen Stellen und ich jetzt auch schon ja das vierte Mal den Job gewechselt habe. Ich bin nicht so der typische Jobhopper eigentlich, aber nichtsdestotrotz, ich würde alles genauso wieder von vorne machen, weil es mich da hingebracht hat, wo ich jetzt bin, nicht jetzt was die Position angeht, sondern mich als Typ so. Und ich habe für mich festgestellt, ich habe mich nie verbogen. So, wenn ich gemerkt habe, es funktioniert so nicht, wie ich bin, dann gehe ich wieder woanders hin. Und deswegen nochmal, ich würde es alles wieder genauso von vorne machen. Und mir macht dieser Job wahnsinnig viel Spaß. Also das wurde mir jetzt so in den Bewerbungsgesprächen irgendwie wieder gespiegelt, dass das, was ich so erzähle da in den Gesprächen, dass das irgendwie voller Authentizität und voller Tatendrang irgendwie sprießt, weil ich davon überzeugt bin, was wir hier machen. Und mir macht das wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und ich schätze die Kollegen und Kolleginnen in Dortmund sehr und bin auch von unserem Hamburger Team überzeugt, dass wir wirklich richtig gut aufgestellt sind und dass wir richtig gute Arbeit am Kunden leisten und dir das noch mehr nach außen tragen können.
Ja, wir sind ja alle auch Freunde von Herausforderungen. Wir lieben ja Herausforderungen.
Klar.
Deswegen wäre mal schön zu hören, vielleicht dann erstmal so auf euch, Lionel Hamburg, gemünzt. Was würdest du sagen, sind denn so die Herausforderungen, auf die man sich freuen kann?
Ja, also die Herausforderung ist na klar, dieser kompetitive Markt, in dem wir uns da in Hamburg befinden, dass wir unsere Kundenverbindungen halten und verteidigen, dass beim Kunden auch diese Dienstleistung, die wir tagtäglich erbringen, auch wirklich ankommt. Klar, viel von unserer Arbeit, die läuft im Hintergrund ab, ne? Wie häufig wir Versicherer erinnern müssen, wie häufig wir für den Kunden arbeiten, ohne dass er das hundertprozentig mitbekommt. Dass wir einfach an uns arbeiten, dass wir den Kunden immer auf dieser Reise begleiten und sagen, wir tun alles, was wir können und noch ein bisschen mehr, damit wir deine Probleme lösen, dass nie dieses Gefühl aufkommt, dass er irgendwo alleine gelassen wird. Und das ist heute bei den Bearbeitungszeiten von den Versichern tatsächlich nicht einfach. Und dass wir diese Dienstleistung einfach immer wieder raushängen und beim Kunden ankommen, dass wir denen die bestmöglichen Lösungen präsentieren, auch mal um die Ecke denken, auch mal über den Tellerrand hinaus und dann eben dadurch unsere Kunden für uns begeistern und langfristig halten und dass wir eben dadurch auch neue Kunden dazugewinnen. Also das ist, denke ich, die größte Herausforderung neben der Teambuilding in Hamburg. Also ja.
Dann habe ich mal eine konkrete Frage, weil in der Gesellschaft die Stimmung ist ja immer noch jetzt nicht so dolle. Merkt ihr das beim Kunden? Also wenn du gewichten müsstest, was ist schwieriger oder was ist die größere Herausforderung? Die Kunden, die wir haben, wirklich auch weiterhin zu überzeugen, dass wir das, was wir tun, gut tun und auch in Zukunft gut tun? Also ist das schwieriger oder neue Kunden zu gewinnen schwieriger? Was würdest du sagen, gerade so am Markt? Kann man natürlich nicht auf alle Fälle, aber so ja, vom Gefühl her.
Also vielleicht unpopuläre Meinung, aber es ist, glaube ich, aktuell schwerer, die Kunden zu halten, als neue Kunden für sich zu begeistern, weil klar, wir haben einerseits Kostensteigerung, Prämiensteigerung in den letzten Jahren gesehen in fast allen Sparten. Kfz ist da vielleicht das Extrembeispiel, aber auch in Feuerindustrie haben die Versicherer ordentlich saniert die letzten 2-3 Jahre. Wir sind eigentlich zum Kunden selten mit richtig guten Nachrichten gekommen. Also wir haben eigentlich immer irgendwo eine Prämienerhöhung im Gepäck gehabt, die wir erklären mussten. Insbesondere vor dem Gesichtspunkt, dass wir ja nicht der einzige Bereich sind, wo die Kosten gestiegen sind. So, das heißt, die Kunden, die sich teilweise in schwierigen wirtschaftlichen Situationen befinden, müssen an allen Ecken und Enden gucken, wie sie ihre Euros zusammenhalten. Und natürlich ist Versicherung in vielen Bereichen ein großer Kostenfaktor. Und wenn es da immer nur teurer und teurer und teurer wird, ohne dass man den Eindruck hat, dass man größeres Risiko hat, fragt man sich irgendwann, ist das, was Lyonnais macht, denn tatsächlich noch das Beste, was ich am Markt bekommen kann? Und auch das ist kein Geheimnis. Im Erstgespräch werden dann von Marktbegleitern ja, große Versprechungen gemacht und wir können das und das besser und wir werden das und das anders hinbekommen. Und manche fallen darauf rein, ist vielleicht übertrieben gesagt, aber haben die Hoffnung, dass das tatsächlich dann so eintritt und dass man hier tatsächlich erheblich Prämien einsparen kann, die ich dann woanders wieder investieren kann, weil ich es gerade so dringend brauche. Und da sozusagen unsere Dienstleistung ja schwerer zu gewichten, das ist die große Aufgabe. Und in der Akquise auf der anderen Seite ist es natürlich das gleiche Problem. Teilweise haben die Marktbegleiter große personelle Probleme. Fachkräftemangel ist ja auch nichts Neues. Ja, die Fluktuation ist groß, die Kunden fühlen sich nicht richtig betreut, teilweise werden die Sachen im Innendienst nicht richtig abgearbeitet und man sucht sich deswegen oder ist offen für Gespräche. So, das hat sich, glaube ich, in den letzten 2-3 Jahren deutlich verändert.
Frage dazu. Vielleicht auch eine These, die ich aufstelle.
Was denn nun?
Bitte?
Was denn nun?
Los, ja. Ja, vielleicht auch beides. Ein Kunde, der abgeworben wurde und drauf reingefallen ist. Das heißt, der mal unser Kunde war und dann gewechselt ist und dann merkt, dass das Gras auf der anderen Seite doch nicht so grün ist, wie man es ihm versprochen hat. Ist das vielleicht dann der künftig treuere Bestandskunde?
Jein. Das wäre die Hoffnung, wenn auch dort die Person die nächsten 25 Jahre arbeiten würde und sich daran erinnert, dass man diesen Ausflug schon mal gewagt hat. Aber ich bin da auch ganz offen, genauso wie ich immer im Guten bei meinen Arbeitgebern gehen wollte, versuche ich auch bestmöglich, wenn uns ein Kunde oder ein Kollege oder eine Kollegin verlässt, diese Tür offen zu halten, um genau diesen Kunden zu signalisieren, wenn das deine Entscheidung ist und du hast sie jetzt getroffen, du hast dich überzeugen lassen, vielleicht hatte man auf der anderen Seite gewichtige Argumente, aber lass die das jetzt mal beweisen und such dir konkrete Kriterien, an denen du den neuen Makler misst. Und wenn du den Eindruck hast, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel versprochen, dann ist die Tür offen. Wir machen eine Vertraulichkeitsvereinbarung, wir prüfen gerne unentgeltlich genau das, was dein neuer Makler dir hier vorschlägt und dann bewerten wir das neutral, objektiv. Ich bin auch der Erste, der, wenn er auf den Bestandskunden trifft und sagt, und der hat eine wirklich gute Deckung, dass man sagt, gut, wenn die Betreuung aktuell in Ordnung ist, dann lass das alles, wie es ist. Und wenn sich das irgendwann verändern sollte, weil dein Versicherungsschutz, das Konzept, was da zugrunde liegt, in Ordnung ist oder gut ist oder sogar sehr gut ist, dann müssen wir das nicht auf Zwang verändern, damit du unser Kunde wirst. Also da haben wir den Vorteil dieses langen Atems, ja, dass ich nicht in einem Jahr X% Neugeschäft irgendwie mitbringen muss, damit ich nicht rausgeschmissen werde. So, das ist der große Vorteil und das honorieren die Neukunden sind sie dann irgendwann, weil sie dann irgendwann auf einen zukommen und sagen, ja, Herr Friedrich, also das hat uns hier schon sehr gefallen auf der persönlichen Ebene und unser Makler, da erreiche ich irgendwie aktuell keinen, dann kommt man wieder auf uns zurück und dann dann sind wir dann für die Kunden einfach da.
Und nicht so nach Tod, ach guck,
ja,
die kommen wieder, sie kommen alle wieder.
Wir haben es doch gesagt.
Der Kaffee steht noch da.
Ja. genau, das willst du ja nicht. Ne? Du willst ja nicht dem Kunden dann sozusagen eine Hürde bauen und sagen, hier irgendwie, ich habe es dir gleich gesagt, dass das alles blöd ist, und dann suchen die sich einen dritten Makler. So, und genau das wollen wir ja verhindern, dass wir sagen, du, kaufmännische Entscheidungen, manchmal will man einfach was Neues, weil es neu ist, ja. Habe ich ja auch so gemacht, deswegen kann ich es auch keinem verübeln. Aber die Tür ist offen, wir bleiben im Gespräch und lassen uns transparent und offen miteinander umgehen. Und wenn sich rausstellt, dass wir vielleicht doch der richtige Partner für dich sind, dann kommst du wieder zurück.
Cool. Also wir haben ja auch schon viel über Ziele gesprochen, ne? Also Akquise war ein Ziel, Team stärken vor allem auch für die Zukunft, wappnen war ein Ziel. Und ich würde die berufliche Fragerunde vielleicht mit einer Frage noch abschließen. Hast du eine Vision, weil du ja auch gesagt hast, mit Torben habt ihr in einem Workshop auch Dinge erarbeitet oder aufgezeigt, wo könnte es Herausforderungen geben? Kannst du so einen kleinen Ausblick oder eine Vision offenbaren, was es aktuell vielleicht in Hamburg am Standort noch gar nicht gibt, ob es ein Produkt ist, irgendwie eine Art, keine Ahnung, miteinander umzugehen, irgendeine Sache, die auf uns zukommen wird, wo du sagst, das ist neu, was da passieren wird, was es jetzt in der Form noch nicht gibt?
Gute Frage. Also ich kann jetzt keinen konkreten Punkt nennen, den ich mir vorgenommen habe, wo ich sage, das wird sich ändern, dadurch wird sich was verändern. Ich glaube, es wird sich dadurch alleine viel verändern, dass sich in Dortmund einiges verändert, durch vielleicht die Einführung von Next Lunis, dass sich die Prozesse einfach verändern. Das ist schon etwas, worauf ich viel baue. Dass wir arbeiten aktuell sehr viel händisch, und es sind häufig die Probleme zwischen Hamburg und Dortmund entstehen häufig da, wo die Schnittstellen nicht klar definiert sind. Wo man glaubt, der eine macht das, der andere macht das. Und da müssen wir von weg, dass wir klare, strukturierte Prozesse haben. Da habe ich aber relativ wenig, also ich kann natürlich Torben und Christian dabei unterstützen und irgendwie mein Input liefern. Aber ich bin mir sicher, dass es da in den richtigen Händen ist und dass die das wirklich gut umgesetzt bekommen und dass wir ab dem nächsten Jahr mit dem Next Lunis da eine riesige Veränderung spüren werden. Meine Aufgabe ist es, da alle Kollegen und Kolleginnen mitzunehmen auf dieser Reise, dass man das klar und transparent kommuniziert, wann, wie, was passiert. Ich glaube, dadurch wird sich einiges ändern. Im Vertrieb bin ich mir auch sicher, also insbesondere für Hamburg, da wünsche ich mir auch mehr digitale Unterstützung und auch eine Offenheit zu anderen Akquisewegen, ja. Du kennst ja als Social-Media-Experte das Thema Social-Media-Marketing ja aus dem FF. Aber ich glaube, dass wir da noch viel liegen lassen, weil wir auf der Strecke, wir machen vorne ganz viel. Wir haben einen super LinkedIn-Auftritt, wir machen Webinare, machen mit dem Hotelkonzept Newsletter, Blogbeiträge. Aber danach hört es so ein bisschen auf, ne? Also im besten Fall haben wir dann vielleicht mal eine Excel-Liste mit möglichen Interessenten, die sich das angeschaut haben. Aber danach haben wir keinen strukturierten Prozess, wie wir den Vertrieb weitermachen oder wie wir dem nachgehen, sondern dann hängt es an jedem Einzelnen, dass man da mal nachtelefoniert, dass man den Kunden anspricht. Dann heißt es aber, ich habe im Bestand so viel zu tun, und dann ist das Feuer wieder erloschen.
Ja. Also du meinst im Prinzip dann wirklich Netzwerken, ne? Also wirklich die PS dann auf die Straße bringen und sagen, da baut man wirklich Verbindungen auf und sagt nicht nur, wir hätten hier theoretisch was, sondern auch da dann in die Spur gehen und sagen, so, und jetzt baut man auch mal eine Bindung zueinander auf, um auch nicht in Vergessenheit zu geraten.
Ja, ne? Du hast einen strukturierten Prozess, ne? Du weißt, was passiert als nächstes, du weißt, in welchem Stadium befindet sich denn eigentlich aktuell diese Anbahnung oder dieser Interessent. Wir behelfen uns aktuell viel mit Excel-Listen, ja, Excel wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten, wenn wir in 20 Jahren hier sitzen, werden wir wahrscheinlich immer noch Excel benutzen, aber für viele Bereiche gibt es einfach mittlerweile softwaretechnische Unterstützung, die einem wahnsinnig viel erleichtert, ja, und die viel automatisiert und die uns dazu befähigt, dann wirklich nur noch uns auf die Sachen zu konzentrieren, denen wir gut sind, und das ist dann das Nasengeschäft, dann beim Kunden zu sein und dort zu performen, um dann nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt hier die 43. Wiedervorlage, dass ich mich bei dem und dem mal melden sollte, aber ich muss jetzt hier gerade noch irgendwie 11 Deckungen platzieren, dann mache ich das mal lieber später, und 6 Monate später hast du die gleichen Wiedervorlagen immer noch, und der Kunde, den du dann anrufst, oder der Interessent, der mal warm war, für den hat sich das Thema, womit er sich gerade beschäftigt hat, eigentlich schon in Luft aufgelöst.
Sehr schön. Dann vielen Dank schon mal für die berufliche Fragerunde.
Der private Schnack.
Ein kleiner Cut.
Ja.
Julian,
wir haben ja jetzt schon deine Schulzeit gerade in der ersten Kategorie so kennengelernt, also dass du da eher so, naja, nicht so wirklich den Sinn erst erkannt hast. Wie bist du denn ansonsten aufgewachsen? Wie war so deine Kindheit geprägt?
Ich hatte eine total schöne Kindheit. Also
hast du Geschwister?
Ja, ich habe einen kleinen Bruder, der auch mittlerweile gar nicht mehr so klein ist. Der wird nächstes Jahr 30. Genau, und ansonsten bin ich aufgewachsen in einem kleinen Wohngebiet in der Nähe von Hamburg, wo man irgendwie verkehrsberuhigter Bereich, wo man mit Kreide noch auf der Straße malen konnte, einen kleinen Garten, wo man Fußball spielen konnte, Schule um die Ecke, Freunde mit dem Fahrrad erreichbar, abends nach Hause gemusst, wenn die Laternen ausgehen. Also ein bisschen Dorfkindheit, ne? Und ja, hab ich sehr geschätzt und erinnere mich gerne an meine Kindheit zurück. Also es war wirklich ja, sehr, sehr schönes Aufwachsen.
Wenn wir so auf die Werte gucken, wenn du dich jetzt so selbst reflektieren würdest, was sind so Werte vielleicht, die du, ja, vielleicht können wir es auch so fragen, einmal von deinem Papa, vielleicht aber auch von deiner Mama so mitbekommen hast, wo du sagst, wo du dich selber manchmal erwischt, so, ach, guck mal, da kommt die Mama oder der Papa irgendwie in mir durch.
Ja, also ich habe von meinen Eltern ganz viel gelernt und mitbekommen. Mein Vater auch Unternehmer, ein kleines Unternehmen, Schreinerei, die Möbel für Poststellen sozusagen herstellen. Das auch schon hat mein Großvater damals mit meinem Vater und meinem Onkel gegründet. Auch da immer Herausforderungen gesehen, ja, dass es nicht immer nur alles gerade nach oben läuft, sondern dass es auch mal schwierige Zeiten gibt, aber dass man dort eben auch nicht aufhört, sondern dass man an seine, wenn man von etwas überzeugt ist, dass man daran festhält und weiter daran arbeitet. Und wenn man da alles reinsteckt, dann klappt das nachher auch. Also das habe ich schon mitgenommen. Und was auch mein Großvater, der letztes Jahr im November verstorben ist, zu dem ich einen sehr engen Draht hatte, mir mitgegeben hat, war das Thema Verlässlichkeit. Also der hat total viel auf diese alten Werte Wert gelegt und hat uns das mitgegeben. Auch meine Mutter sehr geprägt. Also die hat noch gelernt, am Tisch zu sitzen mit Büchern unter dem Arm und auf dem Kopf. So extrem war es bei mir nicht mehr. Aber wenn ich eine Minute zu spät bei meinen Großeltern war, musste ich mir die nächsten 3 Monate anhören, dass ich ja immer zu spät komme. Ja. Und also solche Werte wie Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, aber auch, wenn man von etwas überzeugt ist, da dran zu bleiben und das durchzuziehen und nicht auf der Mitte aufzuhören, das sind mit Sicherheit Werte, die ich aus meinem Elternhaus und auch von meinen Großeltern mitbekommen habe.
Den konnte dein Papa dir auch am Telefon sagen, entspann dich erstmal, ja, lass mal sacken den ersten Tag und dann geht's weiter. Ne?
Ja, also mein Vater, wirklich ein sehr, sehr ruhiger, in sich ruhender Mensch, den ich, glaube ich, in meinem Leben wahrscheinlich 2-mal aus der Haut fahren habe erleben dürfen. Ich glaube, einmal habe ich ihn aber auch wirklich bis aufs Blut, der heute selber Vater, da kann ich das ein bisschen nachvollziehen, ein bisschen mehr als noch früher, so lange gepiesackt, bis er nicht mehr konnte. Ja, aber der Status ist schon sehr selten. Also auch das habe ich, versuche ich immer mal wieder bei mir. Ich komme da vielleicht, bin da so ein Mix aus meinen beiden Eltern. Meine Mutter ist schon etwas in der Beziehung gewesen, die dann auch ein bisschen prägnanter und auch mal ein bisschen lauter war als mein Vater. Aber das habe ich an meinem Vater immer sehr geschätzt, ne? Diese ruhige Art, dass wenn es wirklich mal hart auf hart kommt, dass das dann, dass du da jemanden hast, mit dem du drüber sprechen kannst, mit dem du ehrlich, offen Probleme ansprechen kannst, um zu gucken, wie kommst du dann aus der Sache raus. Ne?
Genau. Was vermisst du an deiner Kindheit am meisten, wenn du sagst, boah?
Ja, also je älter man wird, desto größer wird die Verantwortung und desto mehr nimmt man so mit nach Hause. Ich vergleiche das immer, früher hat man sich richtig gefreut, wenn irgendwie Briefe im Briefkasten waren. Heute, kennt ihr mit Sicherheit auch, sind es meistens Rechnungen oder zumindest keine guten Nachrichten. Von daher, klar, was fehlt mir an der Kindheit? Also dieses befreite, offene, auch Gefahr oder beziehungsweise risikolose, ja, du hast einfach noch nicht diese Erfahrung gemacht, dass an der einen oder anderen Ecke eine Gefahr lauert, sondern hast einfach locker drauf los irgendwie gespielt, bist auf Bäume geklettert und hast gesagt, gucken, was passiert. Ne? Also dieses Furchtlose und Unbeschwerte aus der Kindheit, das ist natürlich schon etwas, was irgendwann ein bisschen weniger wird. Ne?
Ja. Bei mir ist zum Beispiel der leere Kalender, beziehungsweise man hat halt einfach keinen Kalender als Kind. Ne? Also maximal einen, der irgendwo in der Küche hängt, wo man eine eigene Spalte hat und die ist eigentlich immer leer gewesen. Das ist so, ne? Irgendwie ja, natürlich. So einfach Zeit zu haben, ne? Ja. Also so
Zumindest hatte man den Eindruck.
Aber naja, ich bin ja nicht der, der hier gefragt wird.
Dann machen wir mal einen Podcast mit dir, dann drehen wir das mal um.
Ja, wir haben ja, das steht ja noch aus, in der letzten Spielerunde quasi ein, der Gewinner da rausgelost wird, der kann uns beiden ja interviewen, wenn er möchte. Ja. Vielleicht bist du ja dabei.
Muss ich mich anstrengen.
Ja, du musst dich anstrengen. Ich habe ja das Quiz gleich auf dem Handy dabei.
Ja, ist klar. Ja, ja.
Genau. Was wir natürlich auch mal gerne fragen, ist, was unsere Gesprächspartner so für Hobbys haben. Also was sie so in ihrer Freizeit machen und wofür sie vielleicht auch ein bisschen mehr Geld ausgeben, für welches Hobby und ja, wie sieht es da bei dir aus?
Ja, also ich habe durch meine Oma bin ich zum Hockey gekommen. Ich habe eigentlich alle Sportarten so durch, von Judo, Karate, Fußball, Tennis, habe ich irgendwie alles gemacht und dann bin ich mit 13 zum Hockey gekommen, bei uns beim Hockeyverein um die Ecke. Und das hat mich dann damals total gepackt. Und bis heute ist der Hockeysport und auch dieses Clubleben drumherum etwas, was mich auch sehr stark geprägt hat und wo ich wirklich ganz viele tolle Erinnerungen von habe, von Hockeyturnieren, Reisen, die wir gemacht haben, Erfolge, die wir zusammen gefeiert haben, aber auch Niederlagen, die wir gemeinsam durchstehen mussten. Auch da habe ich viel gelernt. Also ich war nie der Spitzensportler, der Beste in seinem Jahrgang und sofort bei den ersten Herren mitspielen durfte. Ich war eher so im unteren Mittelfeld. Ja, ich musste mich schon mal durchbeißen. Gab mal Spiele, wo ich nicht eingewechselt wurde. Und je älter ich wurde, desto mehr konnte ich mich in diese unterschiedlichen Rollen irgendwie so auch fügen. Also dann Verantwortung zu übernehmen in der zweiten Mannschaft, wo man dann ein bisschen besser war oder zumindest ja dort eher ein Leistungsträger war, weil man es bei den Ersten nicht geschafft hat, und dann bei den ersten Herren vielleicht mal auszuhelfen, vielleicht nur für 5-6 Minuten, um dann den anderen irgendwie Luft zu organisieren, um dann später, wenn man gemerkt hat, okay, das Körperliche lässt dann auch ein bisschen nach, auch mal das Kreuzband irgendwie kaputt gemacht, dann war ich irgendwie mal bei unserer zweiten Herrenmannschaft der Trainer und habe das von der Seitenlinie begleitet, und so habe ich da auch ganz viele unterschiedliche Rollen irgendwie gehabt, und das hat sich total auf mein Berufsleben dann auch übertragen, ne? Dass man da, wo man gut ist, ja, dass man da performt, aber da, wo andere besser sind, dass man sich da auch zurücknimmt. Und das ist etwas, was ich total mitgenommen habe, und der Hockeysport ist etwas, was mir sehr wichtig ist und wo ich jetzt auch eigentlich wieder so langsam, ja, nach den letzten 2 Jahren habe ich ein bisschen pausiert, wieder ein bisschen mehr machen möchte.
Pass auf dein Knie auf.
Ja, genau. Das ist die große Hemmschwelle. Ne? Also du kannst halt Hockey nur dann wirklich gefahrlos spielen, wenn du einigermaßen fit bist. Und dafür musst du ein bisschen was tun. Mhm. Und das habe ich die letzten 1,5 Jahre echt ein bisschen schleifen lassen.
So. Ja, ist halt auch, ne, nicht wie beim Fußball typisch. Du triffst dich mal mit ein paar Kumpels in der Woche. Und also ist ja schon dann eher Vereinssport, ne? Ja, wenn überhaupt dann halt. Ne? Ja. Weil du sonst ja nicht so viele Leute überhaupt zusammenkriegst. Ja. Ne? Mal eben, die einen Schläger zu Hause rumliegen haben. Ne? Ja, also an so banalen Dingen scheitert es ja dann schon. Ja. Ne? Dass es so eher ein Hobby nebenbei sein kann. Ne? Also entweder Verein oder wahrscheinlich gar nicht.
Aber ich glaube, beim Fußball ist es auch so. Wenn du da irgendwie 2 Jahre lang gegen keinen Ball mehr getreten hast und dann sagst du, okay, ich gehe mal wieder ein bisschen kicken, dann ist auch die erste Zerrung vorprogrammiert.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Weil man eben, wir werden halt auch nicht jünger, ja, auch das gehört irgendwie
schneiden wir
zur
raus.
Wahrheit dazu.
Das nicht.
Ja. Da zwickt es halt dann auch mal schneller. Ne?
Klar.
Und wenn man nicht so reflektiert ist, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt auf den Platz und spiele so wie vor 10 Jahren,
ja. Dann
ist auch die erste Verletzung vorprogrammiert.
Ist halt ja auch sportspezifisch die Muskulatur, ne? Also du kannst dich fit halten, joggen gehen, Fitnessstudio. Ja, ich bin ja gerade Fußballrentner, mal gucken, ob es auch so bleibt.
Ja.
Hab dann aber auch mal jetzt letztens wieder mittrainiert. Ja gut, ich habe mich fit gehalten, aber Adduktoren, was machst du für Adduktorenbereich? Nicht viel. Wenn du auf dem Kunstrasen aber 3-mal hin und her abstoppst, dann merkst du am nächsten Tag, ach hoppla, ich dachte, ich wäre fit. Ja, du bist fit, aber nicht auf die Sportart gemünzt.
So, ne? Ist es hundertprozentig.
Also, naja, aber dann ist Hockey auf jeden Fall so ein Thema, was dich immer begleitet hat. Ist das dann auch so, dass du richtig mitfieberst bei diesen WMs, Olympia und so, mehr als bei Fußball dann sogar auch?
Ja, also ich bin Fußball interessiert, ja, aber ich bin jetzt kein riesen Fußballfan, so ehrlich muss ich sein. Aber Hockey ist, das ist einfach eine kleine Randsportart immer noch. Und diese Hockey-Community ist aber, die hält sehr stark zusammen. Also wenn es da mal irgendwie Schicksalsschläge gibt, das gibt's auch immer mal wieder, dann merkst du, dass diese Hockey-Community irgendwie auch füreinander da ist und genauso eben auch Erfolge zu feiern. Also Hockey ist bis heute immer noch, ja, die erfolgreichste Mannschaftssportart, die wir hier so in Deutschland haben. Und ich finde es so schade, dass diese Erfolge, die da gefeiert werden, so selten an die Öffentlichkeit geraten. Also wir sind jetzt gerade vor zwei Monaten Hallenhockey-Weltmeister geworden. Und ich glaube, das stand in der Bild-Zeitung irgendwie mal so auf Seite 11. Ja. Und einer unserer Jugendspieler, die früher im TD oder die im TDK groß geworden sind, der ist jetzt Weltmeister. So, und das nimmt er natürlich schon mit. Und dann sitzt er auf dem Sofa und sagt, hier, mit dem habe ich mal zusammen auf dem Platz gestanden. Der hält da jetzt den Pokal hoch. Das ist schon etwas, wo man total mitfiebert, auf jeden Fall. Ja. Und wo man dann sagt, so, schade, die hätten es eigentlich verdient, dass das mehr Aufmerksamkeit irgendwie bekommt.
Ja. Ist das denn tatsächlich auch so ein Sport, wo du sagen würdest, wenn da die Bezahlung die Bezahlung so ähnlich wäre wie im Profifußball und du hättest da die Möglichkeit gehabt, dass das so dann auch so ein Wunschberuf im Endeffekt gewesen wäre für dich?
Also ja, Profi-Hockeyspieler? Das stand irgendwie nie so richtig zur Debatte, weil A, war ich nicht gut genug und B, gibt es davon einfach, ich glaube, eine Handvoll, die wirklich vom Hockeysport eine Zeit lang leben können, aber auch die sind eigentlich alle dann irgendwann in den Beruf eingestiegen und haben sich nebenbei noch weitergebildet, neben dem, sage ich mal, Profi-Hockeysport. Also habe ich nie so drüber nachgedacht, wahrscheinlich eine Profisportlerkarriere, da fehlt mir dann vielleicht doch der letzte Biss, wirklich auf das Privatleben irgendwie so komplett zu verzichten und sich wirklich nur dieser einen Sache zu verschreiben zu 100%. Dafür war es für mich immer noch zu viel Hobby, als dass ich wirklich da alles auf eine Karte gesetzt hätte, um irgendwo Profi zu werden.
Gibt es denn neben dem Hockey auch noch ein Hobby, was dich dann auch über die oder auch während der hockeyfreien Zeit dann begleitet hat?
Ich habe irgendwann mit Golf angefangen, aber ich hatte schon immer ein großes Faible für alte Autos. Also das ist eines meiner Hobbys.
Ist das auch gleichzeitig das Hobby, wo du das meiste Geld für ausgibst?
Also das ist ja immer eine Wertanlage. Also ja. Alte Autos sind...
Ich bin jetzt nicht deine Frau, der das argumentieren muss. Ne?
Also. Ja, also falls meine Frau zuhört, das sind alles Wertanlagen. Also ich habe noch nie Geld ausgegeben dafür, sondern es ist einfach nur woanders. Ne? Also
steigert stetig den Wert.
Ja, selbstverständlich. Ne? Und die Reparaturen, die man da irgendwie so vornehmen muss bei alten Autos, die sind auch.
Und meistens verkauft man die ja dann auch irgendwann wieder, ne?
Selbstverständlich, klar. Nein, also ich habe da mir den großen Traum erfüllt vor. Ja, knappen 10 Jahren, da habe ich mir das Kreuzband ehrlicherweise gerissen, hatte eine gute
Unfall. Das war der Traum.
Ja, genau.
Endlich ist es durch.
Ist es kaputt, ja. Weil ich eine Unfallversicherung hatte. Nein, Spaß beiseite. habe dann mein Auto verkauft und hab mir dann bin dann viel Bus und Bahn gefahren, um mir nebenbei noch ein bisschen Geld anzusparen, um mir dann einen alten Porsche zu kaufen. Über einen guten Freund von mir.
Ist das der Porsche, den man gesehen hat auf dem Bild? Nee, das war im Autohaus.
Das ist nicht meiner, das ist einer von Bennys. Aber Benny habe ich über dieses Hobby zum Beispiel kennengelernt. Mhm. Und hatte damals über einen Freund von mir den Traum erfüllt, einen alten Porsche zu kaufen, einen luftgekühlten Porsche. Der kam aus den USA, war in einem ziemlich miesen Zustand, hatte ein, zwei Unfallschäden, hatte fast 300.000 Kilometer runter. Innen sah es aus, als hätte da irgendwie ein tollwütiger Waschbär irgendwie gewütet. Also man musste viel machen.
Klingt an meinem Auto.
Ja, ich kenne das nicht, ja, wenn du das sagst. Und das war so ein Projekt. Ne? Da haben wir dieses Auto war halt dementsprechend auch günstig, also es fiel so in mein Budget. Das ist auch noch ein paar, das ist jetzt, wann waren das? 2017, glaube ich, da waren die Preise von diesen Oldtimern auch noch ein bisschen woanders. Heute wäre das für mich auch alles nicht mehr möglich. Dann habe ich über ein, zwei Jahre dieses Auto dann irgendwie in Zusammenarbeit oder mit Hilfe eines guten Freunds, die eine Oldtimer-Werkstatt haben in der Nähe von Lüneburg. Dort durfte ich dann auch mal ein bisschen.
Hast du selber geschraubt so?
Ja, oder? Im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ja. Also ich habe dann da 2 Wochen Praktikum gemacht, da habe ich mir Urlaub für genommen. Und in der Zeit, wo die sozusagen die Fachkundigen an meinem Auto was machen konnten, habe ich dann was anderes gemacht, habe dann Teile geholt, habe dann viel geschliffen, viel Schleifpapier benutzen dürfen, um da irgendwie den alten Lack von anderen Autos runterzuholen, auch an meinem Auto, um sozusagen das dann aufzuwiegen gegen die Stunden, die dann mein Auto ging. Und dann war das Auto irgendwann fertig und fuhr und damit habe ich ganz viel Spaß gehabt und dann habe ich aber doch irgendwann, ging das dann auch nicht mehr, dann wurde das Auto auch immer teurer und dann habe ich den wieder verkauft über den Benjamin David, was ihr da auf LinkedIn gesehen habt. Und ja, dann war ich eigentlich auf der Suche wieder nach einem alten Porsche und wollte unbedingt ein spezielles Modell aus Jahrgang irgendwie zwischen 86 und 89. Und genau so einen alten Porsche hatte mein Großvater. Und ich durfte das Auto auch hin und wieder mal fahren, aber das war sein gut gehegter Schatz. Und da war klar, dass der wird nie verkauft, aber den gibt er auch nicht aus der Hand. So. Und ich habe ihm natürlich, dadurch, dass wir dieses Oldtimer-Hobby zusammen hatten, mein Großvater war auch großer Oldtimer-Liebhaber. Er hatte genau diesen alten Porsche und ja, waren gemeinsam auf Oldtimer-Messen, waren gemeinsam auf irgendwelchen Stammtischen, also es war ein Hobby, was wir zusammen hatten und ja, habe ihm immer davon erzählt, dass ich jetzt wieder irgendwie nach so einem alten Auto suche und aber nichts finde und das alles so teuer geworden ist, und dann kam tatsächlich Weihnachten 2017 irgendwie dieser Schicksalsmoment bei der Bescherung unterm Tannenbaum. Sagte mein Opa dann zum Schluss, er hätte jetzt hier noch irgendwie was. Und dann habe ich gesagt, er hatte mir so einen alten Hermes-Karton überreicht, sagte, hier ist ja auch ein Weihnachtsgeschenk. Hab ich gesagt, okay. Das war das erste Weihnachten, bei dem meine heutige Frau, hätte ich fast gesagt, meine Frau, mit der ich bis heute verheiratet bin, das erste Mal dabei war. Und dann waren in diesem Karton Fahrzeugschlüssel und Fahrzeugpapiere für diesen alten roten Porsche. Und ich habe in dem Moment erst gar nicht verstanden, was er da von mir wollte. Und als er dann schon Tränen in den Augen hatte, wurde mir bewusst, dass er damit sagt, hier Schlüsselübergabe, kümmere dich jetzt um das Auto. Ich bin dafür zu alt oder ich fühle mich zu alt für dieses Auto. Das ist jetzt deine Aufgabe, du musst dich jetzt darum kümmern. Und klar, bei mir flossen auch die Tränen, bei uns allen flossen die Tränen, ja, weil das so ein emotionaler Moment war. Und dieses Auto habe ich natürlich bis heute und das werde ich auch nie verkaufen. Ja, mein Opa, ja, so wie er auch hanseatischer Kaufmann, hatte mir zu den Fahrzeugpapieren auch einen Brief geschrieben und in dem stand auch sozusagen die einzige Bedingung, dass ich zu seinen Lebzeiten dieses Auto nicht veräußern darf. Cool. Was ich auch, das stand noch nie zur Debatte, ja, aber und ja, das Auto habe ich bis heute, damit habe ich schon tolle Reisen gemacht, mit Freunden sind wir in die Dolomiten gefahren, sind da in den Bergen gewesen, und das ist auch für mich etwas, wenn ich mal so wirklich eine ganz anstrengende Woche hatte, dann setze ich mich auch mal eine Stunde ins Auto und fahre einfach nur rum, weil das gibt mir total viel. Ja. Und man muss diese Geschichte drumherum ein bisschen verstehen und kennen, sonst kriegt das einen komischen Geschmack. Ja,
ist quasi dein Bindeglied zu deinem Großvater, wo du ja auch gesagt hast, das ist, hat es eine sehr, sehr enge Bindung hier. Ja. Ne? Und das verstehe ich, wenn man da ein Hobby zusammen hatte und das ja nicht weg ist, sondern du auch immer wieder die Erinnerung da hast, dann kann ich das total nachvollziehen und finde das Fall eher romantisch, als wenn man sagt, ja klar, der fährt jetzt da mit dem Schnösel, fährt mit dem Porsche rum.
Du kannst die Geschichte auch anders irgendwie erzählen, ne? Irgendwie, der hat von seinem Opa zu Weihnachten Porsche geschenkt bekommen und kann jetzt Porsche fahren, ne?
Deine Frau dachte am nächsten Weihnachten, wo ist denn mein Hermes? Wo ist denn mein altes Hermes-Karton?
Ja, die Latte war relativ hoch, ja. Ich habe auch gesagt, die werden nicht jedes Jahr Autos verschenkt, ja.
Also ich muss auch mal Weihnachten vorbeikommen, habe ich dir.
Ja, das musste ich auch ein bisschen ins rechte Licht rücken. bis heute das einzige Weihnachten, wo ein Auto verschenkt wurde, und es wird wahrscheinlich auch so bleiben, schätze ich. Da hat mich meine Frau dann auch irgendwann mal angesprochen, er war sehr emotional natürlich aber schon ungewöhnlich, ne? Ja. Dass dann irgendwie Fahrzeugpapier runter war.
Ja, sehr schöne Geschichte auf die Frage deines Traumes oder was für Träume du so noch hast. Jetzt habe ich noch eine Frage dazu. Wenn du eine Superkraft hättest, welche würdest du gerne besitzen?
Eine Superkraft. Ja, klingt ein bisschen auch ein bisschen pathetisch vielleicht, aber das Thema irgendwie, dass du unverwundbar bist, ne? Das wäre eine Superkraft, die ich mir wünschen würde, die ich mir auch für alle meine Lieben sozusagen wünschen würde. Wir hatten auch gerade jetzt im Freundeskreis vor einigen Wochen einen großen Schicksalsschlag, da ist ein Freund von mir mit einem Herzinfarkt mit 36 verstorben. Das rückt das alles wieder so ein bisschen anderes Licht, ne? Also da merkst du eben, dass hier das, was wir alles so haben und was wir so tagtäglich irgendwie erleben, dass das nicht selbstverständlich ist, ne? Dass das von heute auf morgen eben auch vorbei sein kann. Und da würde ich mir natürlich so als Superkraft wünschen, dass du dieses Risiko nicht hast, ne? Dass du weißt, deinen Kindern geht's gut, deinen Eltern geht's gut, deinen Freunden geht's gut und das für immer und dir auch, und das wird immer so bleiben, ne? Gerade in diesen heutigen Zeiten irgendwie mit Krieg in Europa, wenn du wüsstest, dass das alles dir nichts anhaben könnte, das wäre natürlich schon schön.
Ja. Ja, kommen wir noch mal ein bisschen zu deiner Familie.
Ja.
Und zwar ist ja wahrscheinlich eher eine rhetorische Frage, dass ob du ein Familienmensch bist. Ich vermute mal, die Antwort wird ja sein.
Ja.
Aber wie ist so deine Rolle innerhalb der Familie? Bist du so der Patriarch oder
so wie die gute Seele? So wie im Unternehmen, ne? Also genau, ich bin der Patriarch und ich sag allen, was sie zu tun und zu lassen haben. Spätestens bei meiner Frau würde ich da sofort scheitern. Ja? Nein, bin totaler Familienmensch und bin auch so aufgewachsen. Meine Rolle, ja, schwierig zu beschreiben. Also wir haben schon eine klare oder eine klassische Rollenverteilung, nicht weil das erzwungen war, sondern weil das für uns irgendwie so gepasst hat. Ja, meine Frau und ich, uns war klar, wir wollen unbedingt irgendwann Kinder haben, und für meine Frau war irgendwie klar, dass sie gerne zu Hause bleiben möchte und sich so lange wie es geht um das Kind zu kümmern. Und meine Rolle ist dann schon klassisch, ja, zur Arbeit zu gehen und das Geld mit nach Hause zu bringen. Aber ich versuche auch so viel Zeit wie möglich zu Hause zu verbringen, um meine Tochter eben auch aufwachsen zu sehen. Die ist jetzt bald anderthalb, und ja, in welchem Tempo das so vor sich geht, das ist schon abgefahren. Ne? Die läuft jetzt und waren am Wochenende im Tierpark zusammen. Das ist schon super niedlich. Ja? Also, und da versuche ich schon so viel wie möglich irgendwie auch dabei zu sein. Aber viel ordnet sich eben auch dem Beruf unter. Und das, da habe ich zum Glück auch viel Verständnis zu Hause. Anders könnte ich diese Rolle eben auch nicht ausfüllen.
Gibt es denn so in deiner Familie oder jetzt auch in, also mit deinen Eltern zu der Zeit oder jetzt auch mit deiner Familie, gibt es da so Traditionen, auch Traditionen, die du vielleicht von deinen Eltern übernommen hast, die du jetzt auch irgendwie weiterführst? Denk mal jetzt so an sowas Klassisches. Es gibt ja Familien, wo gesagt wurde, jeden Sonntag, da frühstücken wir zusammen.
Ja.
Oder essen Mittag zusammen oder sonst irgendwie sowas.
Also wir versuchen, also am Wochenende essen wir immer gemeinsam zu Abend, so das ist das, oder essen wir grundsätzlich gemeinsam Mittag und Abend zusammen. Das war bei uns früher zu Hause genauso. Weihnachten feiern wir alle zusammen. Das ist so ein Ritual, was wir haben. Aber ansonsten ergibt sich das so. Ich habe das große Glück, dass wir alle dicht an dicht wohnen. Also meine Eltern wohnen 10 Minuten entfernt. Meine Oma wohnt keine 10 Minuten entfernt. Die anderen Großeltern, Urgroßeltern sind das ja, eine Viertelstunde entfernt. Meine Schwiegereltern wohnen in der Hamburger Innenstadt, sind 25 Minuten entfernt. Wobei die aktuell viel beruflich bedingt in Dubai unterwegs sind. Dafür sind sie dann eine längere Zeit da, aber dafür hat man sie dann auch, wenn sie hier sind, auch irgendwie in Vollzeit sozusagen, was auch total schön ist. Die entlasten auch meine Frau da sehr. Aber ansonsten Rituale müsste ich ansonsten passen, glaube ich. Ein Ritual haben wir tatsächlich. Wir fahren einmal im Jahr gemeinsam nach Föhr. Das ist so ein bisschen unsere Lieblingsinsel irgendwie geworden, und hab ich schon meine Kindheit verbracht. Und das ist auch ein Ritual, was wir seit jetzt knappen 10 Jahren haben, dass wir einmal im Jahr gemeinsam nach Föhr fahren, dieses Jahr Ende Juli, mit der ganzen Bagage. Also
wer ist dann so der Organisator?
Meine Mom tatsächlich. Also okay. Früher war es mein Opa, heute macht es meine Mom. Meine Mom hat es vorher auch unterstützend schon gemacht, aber ja, also das Organisatorische hatte eigentlich meine Mutter.
Da wird dann in der WhatsApp die Friedrichs organisiert.
Ja. Genau, da wird dann rumgeschickt, wir können wieder in das gleiche Haus wie jedes Jahr, und das sind die Daten. Mein Bruder ist dabei, meine Eltern sind dabei, meine Oma ist dabei, klar, und wir sind dann zu dritt dabei. Also da freue ich mich schon drauf. Das ist für mich so so ein Urlaub zum Runterkommen. Also,
Family Time, aber total. So richtig, damit alle Generationen.
Ja, hundertprozentig.
Seid ihr da auf Wick, in Wick oder? Ich kenne ehrlich gesagt auch nichts anderes.
Ehrlicherweise, ich komme mit diesen Dorfnamen Olsum, Mittlum immer so ein bisschen durcheinander. Deswegen, Alkersum, frag mich, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es ist Mittlum oder es ist Olsum. Aber das ist alles keine 10 Minuten entfernt. Ne? Also das ist, wir haben eine starke Verbindung zu der Insel. Wir haben auch tatsächlich 2000, oh Gott, ja, das müssen wir definitiv rausschneiden, 2021 dort geheiratet, auch für Corona-Hochzeit, ja, auch da großes Auf und Ab, ja, können wir feiern, können wir nicht feiern.
Willkommen im Club.
Können wir mit Maske, ohne Maske. Wir hatten das Glück, dass wir in Schleswig-Holstein geheiratet haben, eins der Bundesländer, wo diese ganzen Themen ja relativ schnell runtergefahren wurden, in einer Phase im Sommer. 2 Wochen vor unserer Hochzeit hieß es noch, wir haben Sperrstunde, um 22 Uhr muss alles vorbei sein. Das wurde dann kurz vorher noch aufgehoben. Ich weiß, dass damals war es auch so, dass du, wenn du zwei, also du durftest dich mit maximal 10 Leuten aus x verschiedenen Haushalten treffen. Aber wenn du doppelt geimpft warst und 14 Tage nach der zweiten Impfung irgendwie vergangen waren, dann zähltest du nicht mehr mit. Und bei meiner Frau war es so, dass die standesamtliche Hochzeit war Freitag und das war 13 Tage nach ihrer zweiten Impfung. Das heißt, wir mussten vor Ort noch einen Schnelltest machen, damit wir beim Standesamt gemeinsam sozusagen dann alle zusammenkommen durften. Da haben wir ganz schön gezittert. Ja. Das kam natürlich auch, das Ergebnis, kennt ihr mit Sicherheit auch noch alle, nicht nach einer halben Stunde, wie angekündigt, sondern dann 2 Stunden gedauert. Wir waren schon auf der Insel, viele Gäste waren schon auf der Insel. Und wenn der jetzt positiv ausgefallen wäre, weiß ich nicht, was wir gemacht hätten. War zum Glück negativ und wir konnten dann tatsächlich richtig feiern mit knapp 85 Leuten. Erste Party sozusagen nach Corona, das hat auch ordentlich gescheppert. Ja. Und ja, also auch etwas, woran ich mich total gerne zurückerinnere und was diese Verbindung zu Föhr einfach auch so stark macht.
Ich weiß noch genau, wir haben 2020 geheiratet und einen Tag vor dem Standesamttermin sind wir noch davon ausgegangen, dass wir alleine reinmarschieren müssen ins Standesamt. Und dann kam am Tag des Standesamts irgendwie eine neue Erweiterung, dann durften wir zumindest zu 10 rein. Also ja. Deswegen weiß ich genau, wie ihr wahrscheinlich verfolgt habt, was darf man jetzt. Wir haben auch die Hochzeit 2-mal geplant im Prinzip, verschieben müssen etc. Also schon eine Wahnsinnszeit irgendwie. Ne? Im Nachhinein denkt man, okay, hat auch irgendwie zusammengeschweißt. Ne? Ja. Und auch unsere Feier war dann so, gefühlt der DJ, boah, endlich mal wieder ein Auftritt, der erste nach anderthalb Jahren so gefühlt. Ne? Das hat schon ordentlich dazu geführt, dass man da Bock hatte auf jeden Fall.
Total. War eine super Hochzeit, alles total gut funktioniert. Und genau, Standesamt war das einzige tatsächlich, wo wir noch auch mit Maske saßen, wo auch maximal 10 Leute rein durften. Aber genau, das war da der einzige Wermutstropfen und der war schon sehr überschaubar. Viele andere haben tatsächlich dann verschoben. Wir sind das Risiko eingegangen, gesagt, dann ist es halt so, ja, dann müssen wir halt irgendwie um 16 Uhr anfangen mit Feiern, dann sind wir um 22 Uhr auch durch. Dass das dann alles so gekommen ist, dass das alles zusammen geklappt hat, das war auch ein Riesenglück. Ja. Ne? Also
aber ich hätte auch keinen Bock, standesamtlich und dann irgendwie anderthalb Jahre später das Thema nochmal aufzurollen, das hätte ich gar nicht gefühlt. Also dann bist du halt schon verheiratet und dann ist es halt eine 0815-Party anderthalb Jahre später so gefühlt.
Das ist genau wie mit den runden Geburtstagen. Ne? Ja. Machst du es dann wirklich noch? Machst du es dann auch in dem Umfang, wie du es mal geplant hast?
Ja. Aber bei Party sind wir auch, ist eine gute Überleitung. Perfekt. Zu meiner letzten Frage zur privaten Fragerunde. Wie sieht deine perfekte Geburtstagsparty aus? Mal angenommen, du wirst irgendwann 40. Dauert ja noch einen Moment.
Ja, das ist ja noch, also da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, weil das noch so weit in der Ferne ist. Ja. Aber tatsächlich, mittlerweile wäre es irgendwie eine kleine Gartenparty mit vielleicht 30, 40 Leuten, wo man mittlerweile tagsüber, nicht mehr abends. Ja.
Daydrinking.
Genau, Daydrinking, früh ins Bett. Ja, dann ist der nächste Tag nicht so schlimm. Aber so stelle ich mir eigentlich den perfekten 40. Geburtstag vor, dann mit Freunden, Familie, mit Kids im Garten. Und ja, feuchtfröhlich natürlich. Ne? Also klar,
was ist dein Lieblingsgetränk?
Ja, klingt
ausgenommen auch, Bier jetzt.
Ja,
mal.
Ich hätte tatsächlich Bier gesagt. Nein. Ich trinke tatsächlich super gerne Bier.
Welches? So Lieblingsmarke?
Ja, kann ich auch, leider muss ich auch passen. Ich bin da auch so ein, ich trinke da alles.
Was auf den Tisch kommt.
Aber also mittlerweile habe ich so diese 025er Heineken so ein bisschen für mich entdeckt. Auch wenn ich hier in Dortmund wahrscheinlich mit der Aussage gleich diskreditiert werde, vielleicht müssen wir das auch noch rausschneiden. Also ich trinke auch total gerne Dortmunder Bier bestimmt. Wenn ich
welches denn? Will.
Ja. Und ich trinke am liebsten trinke ich das Bier von unseren Kunden natürlich.
Ja.
Tatsächlich, ja, wo ich das gerade sage, ehrlicherweise muss ich auch da passen, ich glaube, das ist unser Kunde, Flensburger, wisst ihr das?
Ich weiß es nicht.
Müssen wir vorher prüfen, bevor wir das mit reinnehmen können. Flens trinke ich tatsächlich.
Wenn nicht, kann das ja noch werden.
Ja, Flens trinke ich tatsächlich total gerne, weil das ist so das erste Bier auf der Fähre nach Föhr. Wenn es dann ploppt, weißt du, dass du Urlaub hast. Aber ja, ansonsten ist es mittlerweile wahrscheinlich früher viel Gin Tonic getrunken. Heute ist es irgendwie Rum Cola. Also ich habe irgendwie wieder Rum Cola für mich zurück.
Lieblingsrumsort?
Ach, jetzt hör doch mal auf.
Das wird ja alle immer noch
schön. Kuba Libre einfach, ja, ne? Da ist es egal. Was.
Hauptsache der Shepard. Ne? Nee, also Havanna Club ist es dann klassisch. Irgendwie ist das der 10-Jährige, die schwarze Flasche dann? Also,
kann sein, ja.
Den finde ich dann schon ganz gut. Aber auch da, ich trinke tatsächlich vornehmlich Bier. Dann sind es nochmal 2, 3 Kuba Libre. Dann weiß ich aber auch, was ich getan habe. Ne?
Also. Ja. Was du getan hast, du hast auf jeden Fall sehr schön auf die private Fragerunde geantwortet und damit kommen wir zur
Spielerunde.
Ich bin wieder der Quizmaster für euch beiden und ich dachte mir, bei euch kann man das Niveau mal hochschrauben und habe mir...
Ich dachte runter, ich bin eigentlich auch für
ja, ich möchte ja, dass ihr elendig scheitert. Von daher dachte ich mir, ich suche mal nichts Geringes als die 5 der Millionen Fragen bei Wer wird Millionär? Also das dürfte für euch eigentlich ein Kinderspiel sein.
Ehrlich,
wenn du magst, kannst du mein Blatt und meinen Stift nehmen. Ich werde euch jetzt, wie gesagt, 5 Fragen mit Antwortmöglichkeiten vorlesen. A, B, C oder D.
Publikum kann ich
fragen. Ihr habt keine, ne? Joker.
Schade.
Von daher, seid ihr hoffnungslos verloren, egal.
Nämlich 4-mal A.
Starten wir mal leicht. Mit wem stand Edmund Hillary 1953 auf dem Gipfel des Mount Everest? Braucht ihr Antwortmöglichkeiten?
Nein. Nee, ich weiß es.
Okay. Ich sag's trotzdem. Danke. Antwortmöglichkeit A, Nasreddin Hoxha.
Nein.
B, Marco, auch für dich wieder, ne? Das ist ein Quiz, wo man am besten die Klappe hält. Hast du bisher noch nie geschafft, deswegen jetzt Antwortmöglichkeit B, Nursey Pimpson. Also die Aussprachen, ich lese jetzt einfach vor.
Ja, daran scheitert es wahrscheinlich. Wenn du die richtig ausgesprochen hättest,
ja, ist meine Schuld. Ja. Antwortmöglichkeit C, Tenzin Norgay. Oder D, Ebringdrad Sein. Machen wir es einfach mit A, B, C oder D. Ich glaube, ihr werdet eh in den Dunst hineinraten.
Was? Nö. Ich sag's ganz ehrlich, nö. C.
Marco, es ist ein Quiz, wo man das auf den Zettel schreibt.
So. Also ich hier, man kann es beim Podcast ja nicht sehen, aber ich habe auch C aufgeschrieben.
Ja, okay.
Da stehen noch 3 Sachen.
Da steht 1C, aber das ist nicht so schlimm.
Aus der Antwort entnehme ich, Marco hätte wahrscheinlich auch die Millionenfrage eingeloggt, weil es hörte sich nach Wissen an.
Ja. Ja, das war Wissen.
Ja,
ich habe komplett geraten.
Ja.
Ich war in der 1C, das war meine erste Klasse, deswegen ist
es. Ja, das ist ein guter Begleiter, ist auf jeden Fall richtig. Dann solltest du bei, warst du auch in der zweiten noch in C?
War tatsächlich die Schulzeit, wo ich wirklich 4 Jahre am Stück in einer Klasse hatte. Das hatte ich danach, glaube ich, nie wieder.
Was? Ja, also ihr hättet da die Millionen, ich weiß nicht, ich glaube, da waren sogar noch D-Mark mitgenommen.
Kriegen wir die jetzt auch? Oder
schauen wir mal, was hier. Was können wir gleich. Ich habe hier einen Hermes-Karton. Hier ist er. Wer bekam 1954 den Chemie- und 1962 den Friedensnobelpreis? Antwortmöglichkeit A, Linus Pauling, B, Otto Hahn, C, Pearl S. Buck oder D, Albert Schweitzer. Marco, schreiben, nicht reden. Linus Pauling, Otto Hahn, Pearl Buck, Albert Schweitzer. Könnte auch Pearl Buck sein. Ihr habt beide was, Marco? Du legst diesmal vor.
Ich bleib bei C. Diesmal ist aber auch kein Wissen.
Ich hab D.
Es ist beides verkehrt, es wäre Linus Pauling gewesen. Antwortmöglichkeit A. Ihr fallt auf 500 Euro zurück.
Besser als nichts.
Welches chemische Element macht mehr als die Hälfte der Masse eines menschlichen Körpers aus? Antwortmöglichkeit A, Kohlenstoff, B, Calcium, C, Sauerstoff, D, Eisen. A, Kohlenstoff, B, Calcium, C, Sauerstoff, D, Eisen. Hast du eingeloggt? Was hast du eingeloggt?
A.
Kohlenstoff, Marco?
Ich habe auch A.
Seid ihr euch einig, aber beide leider falsch. Sauerstoff. Merkt euch das.
Wenn, dann gehen wir zusammen unter.
Ja, perfekt.
Beim,
spannend, bis zum Schluss.
Beim Unentschieden bist du übrigens der Gewinner, ne? Wir sind ja gastfreundlich hier.
Okay, unterwegs. Dann kannst du ja einfach auf deine
Art keine Abstimmung
vorlegen, ja, und dann.
Okay. Die Entfernung von der Hauptstadt Berlin zum Erdmittelpunkt ist ungefähr so groß wie zwischen Berlin und Tokio, Kapstadt, Moskau oder New York. War 2014, ich hoffe, es ist heute immer noch so.
Ja, es hat sich ja tektonisch ganz viel verändert.
Ja, also
bei der Scheibe,
Plattenverschiebung.
Dann, also ich, das, ja gut. Ja.
Ja. Sag nochmal bitte.
Also, die Frage oder die Antwortmöglichkeit?
Nee, die Antwort.
Antwortmöglichkeit A, Tokio, B, Kapstadt, C, Moskau, D, New York. Die Entfernung von der Hauptstadt Berlin zum Erdmittelpunkt. Muss man erstmal verstehen, die Frage, ne?
Ja, hab ich, aber macht's trotzdem nicht leichter.
Marco, du darfst ja vorlegen, Sir.
Ich habe B genommen.
Wen?
B, Kapstadt.
Ich habe C genommen.
Seid ihr euch uneinig, aber beide falsch. D, New York. Es bleibt beim 1-1.
Hat gereicht.
Das ist die letzte Frage und wahrscheinlich auch die bekannteste Frage, oder der bekannteste Gewinner, Leon Winscheid, 2015. Aus insgesamt wie vielen Steinchen besteht der klassische, besteht der klassische Würfel von Erno Rubrik, erfundene Zauberwürfel? Antwortmöglichkeit A, 22. B, 24, C, 26 oder D, 28. Könnt ihr den übrigens lösen, den Würfel?
Ich nicht. Mein Cousin konnte das mal mit Augen zu und da gibt es ja dann auch noch kompliziertere Varianten. Also das.
Also den würdest du jetzt gerne anrufen, ne? Würde
ich jetzt gerne anrufen.
Okay, Julian, du darfst.
Sag mal bitte die Varianten.
22, 24, 26 oder 28.
War das der dann nachher seinen Telefonjoker dafür verwendet hat, dass er nur jemanden angerufen hat, um zu sagen, dass er ein Millionär geworden
ist? Ich meine ja. Ich war auf jeden Fall jetzt, er ist ja Psychologe, Doktor und geht ja jetzt auch auf Tour. Ich war, ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her, auf jeden Fall hier in Dortmund bei einer Lesung. Hat er auch mit Atze Schröder so einen Podcast. Hilft euch jetzt alles nichts, aber Marco, du das jetzt wieder in dem Fall?
Ich sag D.
D?
B?
B. Nein, es ist verkehrt, es ist C, 26. Aber Julian, für dich eine tolle verkehrte Antwort von beiden, denn mit 1-1 bist du der klare Sieger.
Ja, gutes Pferd, ne? Viel gewinnt,
ja.
Wäre schon mal das Thema. Ja,
4.0 in Mathe und in Wer wird Millionär?
So sieht's aus.
Ja, immerhin 1 Million habt ihr, die wird ja reichen. So, ne?
Da könnte ich erstmal mit hinkommen, ja, das stimmt. Ja,
könntest du den Oldtimer nochmal auf Vordermann bringen?
Das stimmt. Da müsste ich irgendwann mal eine Garage bauen und dann drumherum ein bisschen.
Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch und das war die Spielerunde. Die Werbetrommel. Abschließend wollen wir dir natürlich nochmal die Möglichkeit zu geben, ein bisschen die Werbetrommel zu rühren, ne? Warum gerade in Hamburg jetzt was Positives sich entwickeln wird und so ein bisschen Begeisterung zu schüren.
Ja, ich hatte das ja schon eingangs so ein bisschen gesagt, womit wir uns abheben von anderen. Wir sind wirklich ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen, was in die Zukunft plant, ja, was nicht Entscheidungen innerhalb kürzester Zeit treffen muss, um irgendwelche Ziele kurzfristig zu erreichen, sondern wir haben den langen Atem einer mehr als 100 Jahre alten Geschichte und so treten wir eben auch auf und so, und das merkst du jeden Tag im Unternehmen. Also das macht mir ganz viel Spaß mit Klaus Michael, mit Torben, mit Stefan, mit Joachim. Du merkst, alle brennen, ja, auch die Kollegen und Kolleginnen in den Fachabteilungen, die sind so lange schon hier, nicht weil nicht weil es hier keine Alternativen gibt, ja, sondern weil man überzeugt ist von dem, was man hier tut, und das merkst du jeden Tag. Es macht wahnsinnig viel Spaß und ich kann jeden nur dazu ermuntern, der mit seinem Job nicht zufrieden ist, sich mit Loyonil auseinanderzusetzen, weil es ein super toller Arbeitgeber ist, weil wir hier immer noch zu sehr unterm Radar schwimmen, ja, was wir hier in den Fachabteilungen teilweise an komplexen Risiken auf die Bahn kriegen, das ist wirklich richtig, richtig großes Kino. Und man entwickelt, kann sich hier entwickeln, man hat tolle Kollegen, es ist eine super Stimmung. Und ja, hier hast du etwas, wo es sich hinzugehen lohnt und wo man wirklich gerne ist, wo man gewertschätzt wird. Und ich habe Jobs durchgemacht, wo es mir nicht gut getan hat, ja, wo ich gemerkt habe, dass das auch auf mein Privatleben irgendwie überschlägt, dass diese Stimmung, du nimmst den Job dann, wenn es auch nicht so gut läuft, auch mit nach Hause, ja, das kannst du nicht verhindern. Und wenn du aber einen Arbeitgeber hast, der dir diesen Rücken frei hält, dann kann das ganz viel freisetzen und ja, überträgt sich zwangsläufig aufs Privatleben. Deswegen ermuntere ich da jeden, sich nicht mit dem Status quo da zufrieden zu geben, sondern den Mut zu haben, sich da mit auseinanderzusetzen.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, ich habe zu danken, hat Spaß gemacht.
Ja. Wie gesagt, der Preis ist heiß, du wirst ja gleich.
Perfekt. Ist das wieder Bargeld hier auf dem Parkplatz, wie immer? Oder?
Und wir hängen türkische Lira hängen hier oben.
Perfekt. Ja. Wenn wir eine Mogelpackung wären, könnten wir ja wirklich heute eine Geschichte schreiben. Du nimmst ja jetzt gleich dein Firmenwagen mit. Wir hätten jetzt daraus die Story drehen können und sagen, hier der Gewinner kriegt immer ein Auto, um neue Gäste auch anzufüttern. Aber wir wollen ja keine falschen Versprechungen
machen. Ich glaube, dann ist die Liste relativ schnell voll.
Ja. Nein, vielen Dank, dass du den Aufwand auf dich genommen hast, dabei warst. Davon gerne profitieren wir auch sehr.
Ja, hatte ich eingangs schon gesagt, also ich finde es total super, das Format. Insbesondere, wir müssen da auch noch ein bisschen Werbung machen, dass wir sozusagen Kandidaten und Kandidatinnen, die wir sozusagen im Bewerbungsprozess haben, denen gleich mal den Link schicken, weil du kannst so ein bisschen hinter die Fassade gucken, ne? Also ich habe natürlich auch in Vorbereitung und auch vorher schon, selbstverständlich vorher schon, die Podcasts gehört. Und da erfährst du einfach über neue Kollegen und Kolleginnen einfach viel mehr, als du in der Distanz einfach erfährst. Gerade für uns, die eben nicht jeden Tag hier vor Ort sind und dann irgendwie beim Kaffee mal über Privates auch mal sprechen können, entwickelst du ein Verständnis für die Person dahinter. Ne? Ist nicht nur der Torben, der Stefan oder der Christian, sondern du weißt, woher die kommen, was sie gemacht haben, warum sie da sind, wo sie jetzt sind, was sie dazu gebracht hat. Und man versteht mehr, was für Persönlichkeiten hinter dem Namen Lionel sich verstecken. Und das sind ganz viele tolle Persönlichkeiten, die wir hier haben. Also.
Vielen Dank. Ja, ist ja auch so theoretisch unser Hauptziel, dass wir da Hürden abbauen. Ja. Im Gegenteil, eher so Nahbarkeit schaffen und zumindest schon mal so einsortieren können, ne? Wenn dann man da berufliche Sachverhalte hat, die man vielleicht auch mal klären muss, dass man sagt, ja, ich kann den schon mal einordnen, weiß, wie der vielleicht tickt, ne? Und wie der mir wohlgesonnen sein kann. Von daher vielen Dank auf jeden Fall für das Feedback und
macht
uns auch weiterhin Spaß.
Dankeschön, Julian.
Okay. Alles klar. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.